Lip, du hast da so ein Haar auf deinem Pulli und zwar unterhalb der Brust. Das ist so, das sieht so ein bisschen.
Das ist mein einziges Brust.
Ist dein einziges Brusthaar, das kommt da raus. Und bei dir hatte ich auch was gesehen? Nee, alles gut. So. Und dann kommt bei mir kein Brusthaar raus. So, also schenkst du mal was an?
Ja.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Und bei uns, da geht's heute ums Sehen, Schmecken, Fühlen und Riechen. Denn Top-Sommelier Justin Leone ist in the house. Und in seinem Buch, da vergleicht er Wein mit Musik. Und bei uns, da schärft er die Sinne heute mit einer Blindverkostung. Tja, und was soll ich sagen? Philipp Wittmann von Weingut Wittmann, der unterstützt mich nicht nur heute wieder ganz hervorragend als Co-Gastgeber. Nein, der schmeckt auch fast jeden blind verkosteten Wein raus. Sensationell. In diesem Sinne, es wird intensiv, es wird musikalisch. Und es darf auch ein bisschen geschlürft werden. Viel Spaß euch! Also schön, dass ihr da seid erstmal, aber heute, Philipp, heute werden wir zwei gechallenged, also vor allem du.
Ich hab mich die ganze Reise gemacht, umsonst schon.
Wenn schon, denn schon. Willst du uns ein bisschen challengen, ne?
Jo.
Also der Justin hat uns heute seine Lieblingsweine mitgebracht.
Respekt.
Und damit wir nicht gleich wissen, was es ist, ne, verkosten wir blind. Bin sehr gespannt, was du so schmeckst, Philipp.
Vielleicht ist es irgendein Thema dabei, vielleicht doch nicht.
Vielleicht will er uns nur komplett verwirren.
Das ist immer schön, weil halt, der Philipp kann ja mehr oder weniger Wein machen, das wissen wir. Na? Aber halt, ich habe immer auch genossen, Philipp als Gast im Restaurant zu haben, weil der ist einfach ganz offen und cool und halt dynamisch auch als Gast. Aber
der macht mit sozusagen.
Ja, immer wieder, gerne auch. Ja, der Winzer jetzt. Man muss ein bisschen in der Welt des Sommeliers eintreten.
Genau, so. Das geht doch schon mal gut los. Wie müssen wir uns denn an so einen Geschmack, während der Philipp noch schmeckt, wie müssen wir uns denn an so einen Geschmack rantasten, Justin? Was muss man denn da jetzt so?
Also ich habe 6 Weine ausgesucht. Vielleicht haben sie, gibt es irgendeine rote Fade durch, sage ich mal. Die sind alle rot, ne? Das ist klar.
Also der rote Faden,
yeah.
Okay,
ja gut.
Oh,
ja. Sehr gut, erster Punkt. Abgehackt. Ich hatte doch ein Thema im Kopf. Ne? Also vielleicht beim zweiten oder dritten erkennst du ganz genau, was ich meine.
Was schmeckst du?
Also wir sind auf jeden Fall in der Thematik drin, wo es um Finesse und Eleganz geht.
Mhm.
Sehr feiner Wein. Fast schlank, eine tolle Säure, sehr präzise, rote Früchte, reif, also auch so ein bisschen schon die eine oder andere getrocknete Frucht auch erkennbar. Im Prinzip ist es dann natürlich so, dieses sich nähern an einen Wein, kannst du natürlich über verschiedene Arten und Weisen machen. Jetzt in dem Moment ist es letztendlich so, entweder redet man beim Rotwein dann über diese eher mediterranen Rebsorten oder man redet über die Bordeaux Blends oder man redet eben eher über die kühleren roten Sorten wie den Pinot, den Syrah oder eben halt auch entsprechend Nebbiolo oder solche Dinge. Und du kannst natürlich auch anfangen mit Neue Welt und Alte Welt.
Ja.
Das ist auch ein beliebtes Spiel, wobei ich das heute nicht mehr so zielführend finde, weil du eigentlich in der alten Welt und in der neuen Welt immer an verschiedenen Klimasituationen eigentlich Ähnliches erzeugen kannst. Also ich würde jetzt tendenziell eher sagen, wir sind in der kühlen Aromenwelt, wo tatsächlich auch die Reife nicht grundselbstverständlich ist, sondern wo traditionelles Weinbauland eben mit Kultivation dazu führt, dass ein Wein in die Reife kommt.
Ja, erstmal keine schlechte Analyse, sag ich mal. Also, okay, gut. Erkennen, Wein machen und Wein erkennen.
Das du hast ja so ein Buch geschrieben, das heißt Weinwissen ohne Bullshit.
Jo.
Da sprichst du viel davon, dass Wein wie Musik ist. Welche Musik passt jetzt hier zu diesem Wein?
Wenn ich genau den Wein also im Mund habe, das höre ich so Killer Queen. Ne? Also
okay.
Ja, das ist volle Kanne Freddie Mercury für mich. Ne?
Okay.
Also genau was Philipp beschrieben hat, dieses Spiel zwischen Kühle, aber trotzdem irgendwie sehr sehr reife, so bombastische Frucht. Ne? Also dieser Treffpunkt zwischen maskulin, eckig und feminin, kurvig und halt so sexy. Ja, das ist Freddie Mercury für mich. Ja.
Jetzt bin ich aber mal gespannt, was es für ein Wein ist. Löst es auch schon auf, oder?
Vielleicht nach dem zweiten Wein.
Ah, nach dem zweiten Wein erst, okay.
Ja, weil okay. Ich denke, na, also es wäre ein bisschen unfair, sogar ein Experte wie Philipp da so irgendwie ins kaltes Wasser zu schmeißen. Wenn der zweite kommt, dann vielleicht hat man ein bisschen mehr Relation.
Okay.
Relation ist immer Interessant auch.
Okay.
Ist guter Stoff.
Ist gut,
guter
ne?
Stoff? Sehr gut.
Ich finde es auch geil.
Das ist richtig gut.
Und vor allem habe ich vorher gesehen, das war so richtig high-techig, wie er das eingeschenkt hat. Ne? Da hat er so ein Gerät gehabt, das hat er da so angesetzt. Das kennst du sicher alles. Aber das wurde dann so ein Loch gebohrt in den Korken.
Ja, den Korker war.
Hoffentlich nicht mehr in der Fräse.
So
ja, ich habe den ganz high-tech Caravan Model 11 da mitgebracht, diese Bentley unter die Einschenk, so Geräten sozusagen.
Hast du alles dabei gehabt?
Ich habe ihn jetzt getrunken.
Du hast ihn getrunken, er war gut, ne?
Ja,
du hast
ihn
getrunken,
ja,
dann, also ja, komm.
Ey, was schätzt du für, aber was schätzt du erstmal für Klima und so?
Also ich sag, wir sind in Europa und ich sag, wir sind tendenziell irgendwo in den kühleren Klimazonen und wir bewegen uns in der Themenwelt zwischen, ja, man kann einen Strich ziehen von Lyon quer rüber bis ans Mittelmeer sozusagen. In dieser Kategorie wären wir irgendwo klimatisch unterwegs. Ich bin noch nicht 100% sicher, was die Region betrifft und bin mal gespannt, was der zweite Wein sagt.
Mhm. Erstmal nicht schlecht.
Zweiten Wein hast du schon im Glas jetzt?
Erstmal nicht schlecht, Philipp. So gut.
Wie ist das eigentlich so als Sommelier? Ist das cool, wenn man so einen Winzer hat, der eben auch so mit den Aromen so familiar ist quasi, der sich so auskennt, der, wo man solche Gespräche führen kann?
Du, ich.
Weil sonst kommen ja eher so Leute wie ich wahrscheinlich.
Du, ich frag mal. Ich frag mal auch der Philipp oder ich schmeiß einfach auf den Tisch. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich bei den Winzern. Ja, wenn die im Restaurant kommen, erfahr, du hast Winzer, die niemals links oder rechts schauen, na, also die kennen ihren eigenen Wein, vielleicht ein paar von der Nachbarschaft und das war's. Die trinken wirklich jeden Tag im eigenen Wein.
Die geilsten sind die ihren eigenen trinken. Ja, das gibt's ja.
Also, genau, also ich,
nach dem Motto, der weiß nicht, was ich habe.
Weiß, was ich habe.
Also,
einmal meinen eigenen Wein zum fünffachen Preis kaufen, sozusagen.
Also ich sag ja, wirklich. Also, die machen das. Also besonders, sorry, aber gibt's so ein paar Österreicher, die das immer wieder machen? Die sagen keinen Namen. Aber halt, das ist
also ich muss gestehen, ich habe es wirklich noch nie gemacht, aber ich kann es insofern nachvollziehen, weil wenn du ein tolles Restaurant mit einem genialen Essen hast und es ist schon mal interessant zu sehen, wie performt der eigene Wein dazu, also von dem Aspekt her schon. Ja. Aber natürlich ist es so, wenn ich gut essen gehe und ich weiß, er ist ein guter Sommelier, dann habe ich doch genau das, was ich brauche. Dann kann ich endlich mich ausleben und kann das spielen und werde auch gefordert. Und zum einen habe ich diese Herausforderung mit dem Essen und Wein, was mir unheimlich wichtig ist. Und da freue ich mich halt, wenn ich einen guten Sommelier habe, dann ist das, weißt du, das kann mal so sein, dass es die perfekte Harmonie ist, kann mal so sein, dass es bewusst auch miteinander irgendwie fightet. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, das Wissen, was die Jungs und Mädels haben, das ist so gut. Mhm. Und du bist meist nicht so schnell, weil die Trips in die Regionen, wieder was Neues aufgespürt zu haben, ja, das machen die Sommeliers. Ja? Mhm. Und die sind die Entdecker, sowohl im klassischen Sinne, als auch tatsächlich in dem Sinn, dass was ganz Neues mal wieder kommt. Ja?
Ja.
Und entwickeln auch Trends. Und da muss ich mein Ohr nah dran haben, weil ich das erstens aufsaugen möchte, lernen möchte. Das hilft mir auch, open-minded zu bleiben für die Zukunft. Am Ende geht es natürlich auch um ganz viel Genuss. Ja? Also ich meine, schwierig ist natürlich, wenn du in ein Restaurant gehst, du kennst den Sommelier und teilst nicht seine Weinauffassung.
Blöd.
Das ist gerade ein Problem. Sein. Ja, aber wenn du
dann gehst
halt,
du besser woanders hin.
Ja, nee, dann muss man halt irgendwie auch gucken, wie man durchkommt. Und wenn jemand wirklich gut ist, ich bin eigentlich keiner, der eine Weinbegleitung zum Menü bestellt. Mittlerweile mache ich es aber doch bei den Guten, weil ich einfach sage, okay, da erlebe ich was.
Mhm.
Ich bestelle aber immer parallel noch so eine Zusatzflasche.
Ich mag das genauso.
Einfach
das genauso.
Um das, was ich von dieser Karte gern trinken möchte.
Ja. Das ist genau mein Problem. Aber
bei dir ist
das
ja
genauso.
Noch schlimmer. Du musst ja dann von einem anderen Sommelier was annehmen.
Aber das ist nicht böse gemeint.
Ja,
ne?
Ja.
Weil
ja.
Du hast, Sommelier hat zwei Aufgaben.
Yeah.
Ja, du musst beide Gäste also irgendwie zufrieden machen. Also das heißt, einer, der wirklich so der absolute so Trüffelschwein ist, der einfach die Dinge auf die Karte sagt, oh geil, die kriege ich ja nirgendwo. Mhm. Ja klar, im Tantris hast du eine jede Menge Dinge, die du nirgendwo kriegst sonst. Mhm. Ne? Mhm. Und das wäre schade, wenn du das dann nicht machst oder die Chance nicht ausnutzt. Auf der anderen Seite, ich will unbedingt diese coole Dinge zeigen, die ich entdeckt habe, genauso wie Philipp gesagt hat. Aber ich mag das immer 50-50. Okay. Ich sag mal, hey, schau mal, wir machen, was ich gerne mag, ist halt immer eine Pulle Champagner, klar. Also ohne Pulle Champagner am Anfang ist halt doof. Sorry, aber...
Ich habe auch noch keinen Winzer hier.
Brauchst du sie nicht von überzeugen, sie mag das auch.
Ja, so,
schon im Boot.
So, ne? Und dann halt, ich mache die ganzen weißen Teile bei der Begleitung immer mit,
ja.
Weil beim jeder gehobene Küche, meiner Meinung nach, in meiner Erfahrung, ist, dass die Fischgänge und die Weißweingänge sind immer so kreativ mhm. und so ganz genau von der Balance und die Säure und die Süße und was die brauchen, mhm. dass also keine Weißweinflasche schafft das da alles. Aber beim Hauptgang ist ziemlich sicher.
Mhm.
Und wenn ich eine geile Pulle Rote da sehe, ist es nicht mehr wurscht, was einschenken würde, aber das ist die Chance, wo ich sage, hey, wir lassen das 50-50, du magst weiß, ich mag rot und wir sind alle happy
okay.
und ich finde das auch cool.
Und ja? Die Idealkonstellation ist natürlich, du hast eine Gruppe, mit der so eine Flasche bei jedem Glas
ja.
auch irgendwie dann mehr oder weniger leer wird.
Ja.
Und dann im richtigen Restaurant, dann brauchst du auch keine Weinbegleitung, dann sagst du zu jemandem wie Justin, hier, schau, da sind wir, du weißt, was wir mögen oder mhm. das und das ist unser Thema.
Überrasch uns.
Mach.
Ja.
Und dann ist geil. Dann
das macht richtig Spaß für uns
das
auch.
Das macht Spaß, das ist, ja, glaube ich.
Ja, wenn, ja. Der, wenn der ganze Tisch kommt mit den ganzen Winzern dabei, da hier Philipp, Jochen oder halt die ganze Badische, ne?
Ja. Also, ja.
Die ganze Verrückte da. Oder, ja, also dann du weißt ganz genau, okay, jetzt kracht's.
Kracht's.
Ja. Okay. Das ist geil für uns alle. Die haben ja. Spaß, wir haben Spaß. Es ja. ist wirklich cool. Ne? Aber auch, mache ich auch, aber wenn ich zu zweit bin mit jemandem unterwegs, dann trotzdem, sage ich mal, wenn das Sommelier so lieb ist, ich sag mal, hey, ich will unbedingt deine Meinungen sehen, mhm. aber ich will auch ein paar geile Pullen bestellen. Mach mal eine Begleitung so zwischen uns beide, einfach da nebenbei. So, denn wir haben wirklich alles. Dann Pulle weiß, Pulle rot, seine Ideen auch nebenbei. Also gut, ein paar Schmerztabletten danach und dann ist lass alles gut sein. Also, das ist halt.
Philipp, jetzt hier, zweiter Wein.
Pinot! Ah. Jetzt festnageln, Pinot.
Komm, ja, ist so gut. Das musste, ja, oder?
Das stimmt. Das ist Pinot.
Das ist echt saugut, Philipp.
Das ist Pinot.
Das kann man schon erkennen. Also, okay. Es ist unheimlich schlank wieder, fein, mhm. fruchtiger. Deutlich intensiver in den helleren Früchten rausgearbeitet, glänzt sehr in der Aromatik, hat etwas weniger von diesen dunklen, auch leicht getrockneten Aromen.
Mhm.
Auch das Tannin ist zurückhaltender. Aber die beiden Weine haben trotzdem diese Gemeinsamkeit dieser kühlen, feinen Textur.
Magst du, würdest du trinken?
Ach, super.
Ja, super.
Absolut. Den ersten mochte ich auch sehr. Der erste ist ein bisschen anspruchsvoller in dem Sinne, weil er mehrere Komponenten miteinander vereint.
Mhm.
Hier hast du so ganz klar diesen Sprung auf Pinot Noir, wo du sagst, Beerenfrüchte, Feinheit und es ist auch noch sehr jugendlich.
Mhm. Ja.
Also es
ja.
Ist,
ja.
Ist noch so, ja, erst ganz am Anfang.
Ja.
Super lecker.
Ich sag mal, okay, darf ich was erwähnen?
Bitte.
Okay, gut. Gibt's einen... Wait, jetzt muss ich Mathematik machen. Ach du
oh
Scheiße. Da bin ich nicht vorbereitet.
Ich auch nicht.
Also, alles
ja,
alles
nicht.
Oh nein. Okay, nee. Also, wait, was sagen wir? Das ist eine 18er.
Ja. Mhm.
Gut. 13 Jahre Unterschied.
Naja, das erklärt einiges.
So,
ja.
Genau. Erste ist 2,5er. Wir sind jetzt im 2,18. Erste ist tatsächlich auch Pinot Noir.
Mhm.
Ne? Von Melville, Central Coast, Kalifornien.
Cool.
Ich bin ein ganz großer Fan von also Greg Brewer von Brewer Clifton. Er war einer, der wirklich so Pioniere.
Wenn wir jetzt die Linie rüberziehen bis nach Lyon.
Ja, also, ja gut,
meins
aber...
Meins liegt ja um 50. Brein.
Ja, es ist
Alter. Ungefähr.
Kleine Besatz haben wir drin, aber es ist auch mal wieder. Ich habe ja auch gesagt, dieses neue Welt-Alte-Welt-Thema ist eigentlich nicht mehr so.
Ah.
Das ist genau der Punkt. Also cool, okay, gut. Also ich bin ein ganz großer Pinot Noir-Fan. Ja, also du hast mir auch genug Burgund getrunken im Tantra. Deswegen, das ist ja klar, jeder Winzer ist, glaube ich, ein Burgund-Fan.
Mhm.
Also,
habe auch noch keinen anderen getroffen, ne? Burgund-Fan seid ihr alle.
Ja, ist schon irgendwie. Ja.
Und warum ist das eigentlich?
Es ist großartiges Terroir.
Ja.
Also, bei meinen Besuchen in Burgund bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, es gibt nur diesen einen Grund, dass diese wahnsinnige Abbruchkante, die über so viele Kilometer geht, einfach so eine hervorragende Grundlage für die Reben bietet, von dem, was an Mineralien, an Texturen in die Weine reingeht. Die Erfahrung, die richtigen Rebsorten, und es ist ein Traum. Ist halt einfach so.
Ja, die Einzigartigkeit von jeder Lage, diese einmalige Geschmäcker überall und die Interpretation, ja, diese Symphonie, das aber beim 6 Typen innerhalb von 1 Hektar so anders interpretiert wurde, ist auch natürlich unglaublich spannend. Gut, also Deutschland hat das auch. Natürlich. Also deswegen für mich jeder Riesling-Winzer ist es genauso witzig eigentlich, weil wenn man in der Burgund fährt und man aus Deutschland so eine Riesling, also Geschenk mitbringt, die freuen sich wie so kleine Kinder. Und andersrum in Deutschland genauso. Ne? Und wenn du Riesling-Winzer oder Burgund bringt, ja, also weil die haben beide Respekt, weil für mich der König unter die Weine ist auf jeden Fall Pinot Noir und der Königin ist auf jeden Fall Riesling. Also den beiden sind einfach, das ist die Edelheit überhaupt, also meiner Meinung nach.
Vielleicht müssen wir jetzt auch mal was zu dir sagen, Justin. Ne? Du bist Sommelier, Rockstar, eigentlich bist du ja alles Mögliche, aber...
Ja, sagen ja viele mehr als nur das. Ja.
Aber du hast im Tantris eben auch lange Zeit, warst du im Tantris, jetzt bist du selbstständig mit vielen tollen Projekten.
Ja.
Wann bist du denn zum Weinvirus gekommen? Du bist ja eigentlich erstmal über die Rockmusik gegangen. Und
Ja. Also nach der Uni... Als ich Kontrabass und Englisch Literatur studiert habe, dann bin ich auf Tour mit meinem Rockband und wir waren in Los Angeles, also zusammen und alles wohnen und mit vielen großen Bands gespielt. Aber ich war zu jung dafür, glaube ich, und ich war nicht bereit und ich dachte mir, und ich habe auch genügend schlimme Sachen in Los Angeles und so, ja, die nicht so glamouröse Dinge aus der Branche schon mal erlebt. Ne?
Eigentlich war der aber ja, ihr habt schon richtig geil performt und mit richtig geilen Bands und trotzdem war es kohlemäßig eigentlich noch ziemlich eng, ne?
Ja, das
kann man sich gar nicht vorstellen.
Als Kind, man sieht die dreckigste Ecken auf Sunset Boulevard und so. Ne? Mit 14 habe ich meine erste Show in The Roxy und The Whiskey A Go-Go gespielt. Auf Sunset. Okay. Mit 14. Ja. Ne? Also, ich habe Dinge gesehen, die keiner 14-Jährige sehen soll. Ne? Also das auf jeden Fall.
Das hat dich vorbereitet auf die Weinkarriere.
Ja. Das war nur die Hälfte von was ich in der Restaurant erlebt habe. Also, aber ja, ich war gut vorbereitet.
Ja.
Hey, ich dachte mir, okay, gut, aber das kann ich nicht lebenslang machen. Also das ist kein Leben. Ne? Also irgendwo von Gig zum Gig irgendwie leben und man weiß nicht, wo das Geld herkommt und ob du heute Hero und morgen Zero bist oder so. Na, das ist richtig hart. Und ich dachte mir, okay, ich muss was Vernünftiges irgendwie finden. Und dachte mir, okay, ich gehe auf die andere Seite vom Tisch und würde ich dann einen Manager werden. Und ich dachte, okay, gut, gibt es nur 2 Wege. Entweder man macht einen Deal auf dem Golfspielplatz oder halt am Tisch. Und ich golfe nicht. Und das heißt, okay, gut, dann ja. Mein Ziel war, die Mandanten, also die jungen Stars mit die sind so jung, die haben zu viel Geld und die haben keine Ahnung wohin damit. Ich kann die mindestens ein bisschen Stil anbieten. Hey, zieh dich mal vernünftig an. Geh mal hier deine Anzüge machen zu lassen. Geh mal hier zu essen. Ich habe das Menü schon mal für dich bestellt und die Weinflasche steht ja auf. Na, viel Spaß. Also sei vernünftig halt. Und das war so die Verbindung für mich zwischen Entertainment, Musik und dann Wein und Essen. Aber ich bin sowas von erwischt, also von Wein, dass ich doch mein Meister BWL, also oder Jura Musik nicht doch gemacht habe, sondern mein ganzes Geld und Zeit im Wein investiert habe. Und deswegen, ja.
Weil du hast richtig ernst gemeint, ne? Also du hast richtig versucht, dir diese Aromen quasi an den Gaumen zu bringen. Also ich habe in deinem Buch steht, dass du auf jedem Markt warst, alle Früchte gekauft hast, die Früchte zu Hause quasi.
Ja, das mögen so. Die Steinl-Besitzer nicht so gerne. aber ja gut, du musst ja lernen, ne?
Ja.
Also Apfel reicht ja nicht, das weißt du auch, ne?
Ja.
Es ist eine Fuji, ist das eine Pink Lady, ist das eine rote, gelbe, grüne Granny Smith, was auch immer. Na, also das geht für mich nicht um dieses Sommelier-Spiel, na, irgendein Trophäe zu gewinnen oder Pokal zu gewinnen. Das ist schon mal gut und ich gönne jeder das. Ne? Aber halt, es geht mehr umso besser dein Geschmackserkenntnis sind, dann halt kannst du noch mehr also wissen, ob der Wein vor dir beim Einkaufen, beim Lagern, beim Vorschlagen vernünftig sind, authentisch sind oder gut sind oder nicht. Ne? Weil sonst hast du keine Relation. Also du musst wirklich, Wein ist unglaublich akademisch. Es geht nicht nur um halt rumeiern und saufen und halt sehr cool tun und na ja, ich hab die geilste Windsor-Knote unter den ganzen.
Hast schon Windsor-Knoten?
So, ja, weißt du, was ich meine? Ne? Also, das ist eine richtig akademische Nummer. Und jemanden wie, gut, ja, Philipp ist ein Lexikon. Ne? Also, und,
aber wie? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Haben wir nämlich nicht drüber gesprochen. Das fällt einem ja, auch wenn du jetzt schon in ein Weingut reingeboren wurdest, das fällt einem ja nicht in den Schoß. Hast du da auch wirklich dich trainiert? Oder?
Über lange, lange Zeit gelernt.
Ja.
Und du musst erstmal mit diesem Virus infiziert sein. Wenn du dann anfängst, da reinzugehen, dann willst du mehr wissen. Und dann musst du auch irgendwann, du musst dich weiterentwickeln. Und du hast nur eine Chance, wenn du dich immer wieder trainierst. Wenn du immer wieder auch bereit bist, mal an was dran zu gehen, was jetzt nicht dein Lieblingsthema ist. Und das hilft dir aber auch wieder, neue Türen zu öffnen für die Weinwelt. Und deshalb, ich glaube, das geht ganz vielen Winzern so. Das ist ja nicht nur Job. Das ist einfach Passion. Ja? Mhm. Und das ist bei den Sommeliers ja genauso. Die meisten Sommeliers, die machen das, weil sie Weinverrückte sind. Die das nicht sind, die sind auch nicht so gut.
Das spürst du sofort.
Ja.
Das spürst du sofort. Also. Das ist nur so, gibt es keinerlei Spannung beim Begleitung, gibt es keine Begeisterung dabei. Das ist nur so, es reicht ja. Mhm. Und das reicht aber gar nicht. Ne? Das ist genau der Punkt. Und so. Also soll ich sagen?
Das war der Pinot, oder?
Ja, beides Pinot. Also
beides Pinot. Ah ja, wir haben es noch nicht aufgelöst, genau.
Nee,
ja, dann komm, löse mal auf.
Also, gut, der Greg Brewer von der erste Wein, was lustig ist beim This is Melville in the Central Coast, also wie Philipp schon mal gesagt hat, es ist kühl. Das ist ja kühler als zum Beispiel teilweise Baden. Also das ist halt, das kannst du nicht mehr sagen, oh, alte Welt, warm, genau. Alkoholisch, plump, gar nee. Ja. Und das aber, ich will dich nicht damit verarschen, aber ich will nur einfach zeigen, leider, viele junge Sommeliers wissen das ja nicht, dass halt in der neuen Welt es so viel kühle Klima gibt, dass du überhaupt nicht mehr pauschal irgendwas sagen kannst. Mhm. Gut, das weißt du, aber viele wissen das nicht. Vor allem unsere Gäste im Restaurant, die denken, dass halt alles Kalifornisches ist halt 16% und scheiße und kann man nicht trinken.
Das Problem ist eben auch, dass diese perfekten Lagen und die guten Winzer dazu oft halt nur Mengen erzeugen, die nicht so groß sind.
Kommt man gar nicht in den Genuss.
Das kommt nicht zu uns. Mhm. Das ist unheimlich hard to get. Mhm. Egal, ob das jetzt Kalifornien ist oder ob das jetzt auch in Australien gibt es zum Beispiel, gibt es Gegenden, wo Chardonnays wachsen, die fast wie in der Côte d'Or schmecken. Mhm. Das kriegst du hier auch nicht. Ja? Das kannst du dort, wenn du, dann musst du zum richtigen Weinhändler gehen, sondern hier, bring mir bei, was hier, zeig mir, was hier wirklich wächst. Und dann wirst du jenseits der großen Marken einfach Dinge erleben, die du nicht für möglich gehalten hättest in Australien. Und ja, so muss man die Weinwelt halt nach und nach kennenlernen.
Ja.
Das ist so, aber man muss natürlich
viel dafür,
muss auch als Gast viel Leidenschaft haben.
Ja.
Und ja, ich kann natürlich gut verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich mag Wein, aber ich beschäftige mich nicht so jeden Tag damit, ja, das muss man auch nicht.
Aber macht also trotzdem Spaß. Also
ja,
für jeden, der gerne Wein trinkt, macht es ja Spaß.
Aber
das ist ja eine schöne Arbeit.
Absolut.
Aber mindestens, wenn Sie offen sind.
Darf ich Sie das rübergeben?
Ja.
Das ist ein bisschen einfacher für dich.
Gerne. Aber mindestens, wenn Sie offen sind, zu sagen, Herr Sommelier, zeige uns was.
Ja.
Dann ist alles gut. Dann müssen Sie kein Experten sein. Und viele haben zu viel Angst dafür, dass sie kein Experten bereits sind. Und das muss ja gar nicht sein. Die müssen nur offen sein. Fertig. Also.
In deinem Buch steht, Wein, für dich ist Wein in Flaschen gefüllte Dichtung. Eine Sinfonie.
Mhm.
Das ist schon mega, oder?
Ist das ja.
Was ein Wein für dich, haben wir noch nie drüber gesprochen.
Ja, also ich glaube, Justin spricht jetzt eben von den Weinen, mit denen er sich auch gerne beschäftigt. Man muss natürlich die Weinwelt auch ein bisschen trennen. Wenn du Winzer bist, ist es ein bisschen schwierig. Also jetzt bei Wein von Kunstwerken und Dichtungen und wie auch immer zu sprechen, das klingt, wenn du es selbst machst, ein bisschen theatralisch.
Mhm.
Aber ich kann 100% nachvollziehen, dass einfach das, was am Ende geht es ja um Emotionen.
Mhm.
Egal, ob es jetzt Dichtung ist, ob es Malerei ist, wie auch immer.
Absolut.
Das sind Dinge, die Emotionen, Musik, die Emotionen in den Menschen wecken.
Absolut, absolut.
Und das kann großer Wein genauso toll wie alle anderen anspruchsvollen Genüsse in der Welt.
Absolut.
Ich habe trotzdem eigentlich gehofft, dass du demnächst mit so einem weißen Schal kommst, den du dir so ein bisschen umschlingst. Und so, das wäre vielleicht so ein bisschen.
Okay, nur so zur Abschließung. Ja. Nummer zwei war 2018 Spätburgunder vom Lys von Franz Keller.
Sehr schön, ja. Sehr schön.
Ganz schöner Wein, Hammerwein. Ja, ja. Und ich finde es spannend, also der Sprung, klar, der Papa hat natürlich ein bisschen anderen Stil gemacht. Also jetzt der Friedrich, er merkt wirklich so schlanke, sehr so knackige.
Ganz, ganz fein.
Ganz so frische, feine. Ja. Ich finde es wirklich spannend. Also ich mag die alten, jedes Mal, dass ich im Schwarzer Adler bin, also zum Essen. Also die alten Dinge, die du da kaufen kannst, da aus den 80er oder 90er, hey, die sind großes Kino. Die reifen wie Burgund. Große Burgund. Aber halt, der neue Stil ist mega spannend und zeitgemäß und geil und ja, also Chapeau eigentlich auch, ne? Super.
Auf jeden Fall.
So, und jetzt haben wir schon drei. Nummer drei.
Übrigens, die erste hat, glaube ich, so um die 15,4% Alkohol. Mhm. Was auch ein Riesenthema ist, wenn ich einen großartigen Wein zum Tisch bringe und die allererste Frage, die wichtigste Ding, ja, wie viel Umdrehung hat der? Ich kann wirklich jetzt...
Das ist in der Tat ein grundsätzliches Problem, dass Weinanalytik nur sehr wenig mit dem wirklichen Geschmack von Wein zu tun hat. Mhm. Natürlich gibt es die Weine, wo du die Parameter so tak, 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 passt, alles klar. Aber es ist halt nicht kein Gesetz, dass es so ist. Mhm. Und es gibt große Weine, den Alkohol in ihrer inneren Dichte so verpacken, dass davon nichts zu spüren ist. Ja? Deshalb, ich habe bei dem Wein von einem kühlen Wein gesprochen, 15 Volumenprozent. Mhm. Ja? Letztendlich ist die Reife, die er hat, 2005er Jahrgang, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann ist das natürlich, sind diese getrockneten Früchte, die ich angesprochen habe, das kommt tendenziell eher durch die Reife. Ja? Das ist dann auch wenn Pinot reift, kommen eben entsprechend so diese Aromen dann mit der Zeit, die den Wein dann auch verändern. Ich bin mir sicher, dass er in der Jugend auch eher diese glänzenden, helleren Früchte gezeigt hat.
Es kann sein, dass er 14 Akt hat oder so, aber das ist auf jeden Fall über 14,5. Also für den deutschen Konsument unvorstellbar. Mhm. Sag mal mindestens so.
Ist es bei Rotwein nicht aber auch noch ein bisschen was anderes als bei Weißwein? Also das
weil Nein, nicht wirklich.
Also natürlich ist es beim Rotwein so, dadurch, dass du die Gerbstoffe, die Tanninstruktur, manchmal auch das Holz noch eben entsprechend hast, das packt so ein bisschen mehr vielleicht. Mhm. Und deshalb passiert es beim Weißwein schneller, dass diese alkoholischen Aromen auch irgendwie vielleicht in den Vordergrund kommen. Mhm. Das ist, insofern hast du da teilweise sicherlich recht. Aber auch da gibt es großartige Weine, bei denen du nicht darüber nachdenken solltest, wie viel Alkohol das hat. Wenn du gern Wein trinkst, aber das Besoffensein nicht magst, ist das was Großartiges.
Ja.
Ja? Und mir geht es so, ich bedauere eigentlich, dass Wein Alkohol hat, weil es einfach so lecker ist und weil ich so gern trinke. Und man trinkt Wein des Weines willen. Mhm. Und man muss immer diesen Blick auf den Alkohol haben, weil es ja auch was Gefährliches ist. Mhm. Und ich verstehe insofern auch, wenn Menschen heute sensibel sind. Aber gleichzeitig muss man so ein bisschen, wenn es um den Genuss geht, auch die Angst davor nehmen. Also man natürlich soll jeder verantwortlich damit umgehen. Aber wenn es wirklich um den Genuss geht, ist das nicht wichtig.
Mm. Nee. So, jetzt aber, Philipp Mensch, jetzt bist du schon wieder dran.
Ja, ich sag mal so, also bisher macht Spaß.
Ich glaube, der Philipp hat zum ersten Mal so richtig Spaß hier.
Ja, endlich mal eine Sommelier vorbeischaut. Ne?
Das ist jetzt mineralisch in seiner Textur.
Ja, oder?
Ich habe bei beiden anderen vorherigen Weinen mehr die Frucht angesprochen. Und hier kriegst du jetzt eine mineralische Komplexität in den Wein.
Das mag ich
das
ja gerne.
Das ist so eine Dimension mehr.
Also das ist wirklich auf jeden Fall eine sehr persönliche Wein für mich, weil ich habe das quasi entdeckt, sage ich mal. Das ist auch was nicht so viele jetzt kennen.
Verraten willst du es noch nicht.
Das ist halt so, ich habe nur Angst, weil gibt es ein paar Weinhändler in Deutschland, die gerne immer an meinen Lieblingsdinge schauen und alles klauen,
okay,
weil ich importieren darf, aber halt nie. Also,
sag doch einfach, es ist ein Wittmann.
Könnte aber, also von der Schlanke und der Mineralität, also könnte. Aber halt, gut, ich bin ein großer Australien-Fan. Mhm. Es ist nicht nur, genau, also klar, die alte Mentalität, oh, alles Barossa, alles Fett und alles Holzig und alles. Aber nie, Und du hast von Macedon Ranges bis zum Beechworth, wo Jack Honda ist, das Weltklasse. Das ist Sam Coverdale at Polperro. Und das ist die Mill Hill Pinot Noir. Und das ist Mornington Peninsula. Das okay. ist ungefähr eine Stunde, 15 Minuten südlich von Melbourne auf eine Halbinsel. Gibt es Pinguine so? Im Weingarten dort? Also, ohne
Spaß. Ja, wirklich?
Ja, diese kleine so Sandpinguine, die sind nicht so die Arktik. Ne? Die sind, aber ja, die sind Pinguine. Und das ist
aber
halt
der Wein
genau,
ist hervorragend super. Hier jetzt.
Ja, das ist schlank, das ist kühl, das ist mineralisch, das macht richtig Spaß.
So, jetzt machen wir mal ein Experiment. Jetzt trinken wir mal einen Wittmann zwischendurch.
Oh ja.
Echt jetzt?
Aber jetzt erzähl doch aber noch mal ein bisschen. Du warst im Tantris und du warst auch im Burgund bei Nicolas Potel. Hast da richtig mitgearbeitet auch, ne? Weil das finde ich so interessant, dass du auch so sagst, du näherst dich wirklich so einem Wein auch.
Oh wow. Yeah. Huhu. Ich soll oft mal hier vorbeischauen.
Das bringt der Philipp jetzt nur mit, weil du da bist. Ei, so 2012,
ei, alter Schwede.
Mein lieber Schwan.
Okay, ich werde heute Abend zum ersten Mal so Insta-Bitch. Ich mache unbedingt ein Selfie mit dir. Nicht mit Philipp, mit der Flasche.
So, also du näherst dich einem Wein auch über den Geruch und du versuchst in deinen Beschreibungen auch solche Dinge einzubauen. Da gibt es so eine Story mit diesen Wildschweinen. Mm. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie du das machst.
Meine Meinung war, ich könnte keine Sommelier wirklich ernst nehmen, der niemals im Leben Dreck unter den Fingernagel schon mal gehabt hat. Mhm. Weil jeder kann eine tolle Anzug kaufen und sich da so irgendwie posen. Aber halt, du musst wirklich verstehen, woher. Also das DNA von der Wein ist alles. Wenn du eine Wittmann im San Francisco servierst, das ist schon alles toll. Aber es ist viel geiler, wenn du weißt ganz genau, woher das kommt. Und das kannst du transportieren am Gast, weil nicht jeder Gast natürlich kann überall sein, besonders in jeder Weinregion. Ne? Man hat nicht so viel Zeit im Leben. Allerdings, es ist unser Job als Sommelier. Wir müssen das transportieren, dieses Geist, diese Begeisterung, dieses Gefühl. Deswegen habe ich versucht, viel zu reisen und mit Nicolas Potel zweimal zu arbeiten, weil Burgund war eh mein so Steckenpferd und mein Heiliges Gral und so. Und ja, das hat mein ganzes Leben geändert. Ne? Also ich war da mit den Arbeitern, also 3 Monate lang. Ich habe immer den Deal gemacht, dass ich arbeite umsonst, aber die erste Monat bin nur da zum Verkosten. Und dann hat er mir jeden Tag so ein Programm gestellt. Mhm. Jeden Tag 5 Weingüter, bam, 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 alle mögliche. Jeden Tag. Ne? Irgendwann mal war das ein bisschen so gefüllt wie Arbeit. Aber, oh, ich muss zum Rumier jetzt und dann danach Rumier und dann, oh mein Gott, danach Rogway. Sterbe
das
gleich. Ja. Ja, genau so. Aber das war so wichtig für mein Leben. Und ja, als ich in Chianti war, das war so das Moment, als ich bei Nettardi also war. Wir waren einfach von Weinkeller zum Weingut gelaufen. Mitten, also das war mittags, strahlende Sonne. Er stoppt einfach halt so, guckt da vorne, sagt nichts. Ich guck vorne, 2 Meter von uns, eine ganze Familie Wildschweine mit 3 Kleinen.
Das ist nicht ungefähr.
Mama, Papa. Und ich dachte mir in dem Moment, okay, ich verliere jetzt irgendwas. Ob das einen kleinen Körperteil oder ein großer Körperteil ist. Also ich verliere irgendwas jetzt. Gell? Aber in diesem Moment, na, wenn alles so quasi im Slow Motion passiert, du überlegst richtig viel auf einmal.
Ja.
Und das Schwein guckt dich gerade in die Augen. Du hast das ganze Gefühl von der Region auf einmal. Auf einem Schlag. Du hast den Sonnenschein, den Staub, die Wildkräuter. Also dieses Animalische vor dir, so wirklich, ja, dass du wirklich riechen kannst.
Ja. In echt, ja.
In echt.
Also,
ja.
Und du hast gerade den Geschmack von dem Chianti vom Keller da im Mund.
Also wenn du jetzt so ein Chianti trinkst, also, dann kommt dir das wieder, dieser Geruch wieder
ja,
in die Nase?
Das ja, ist, also die Gäste haben immer Angst, dass die falschen Dinge sagen oder sich blamieren am Tisch. Oh, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, was ich jetzt ja gerne haben möchte. Nee, wurscht. Erzähl mir ein Bild im Kopf. Wo willst du jetzt sein? Oder?
Kann ich extrem nachvollziehen, auch in Bezug auf Chianti. Einer meiner frühen Weinurlaube, damals mit dem HO Spanier unter anderem. Wir haben auf irgendeinem Steinhaufen gezeltet, mitten im Chianti-Gebiet. Und wir haben jeden Tag, halt jeden Abend, haben wir da uns diverseste Rotweine am Lagerfeuer sozusagen reingefüllt.
Kostet ernsthaft, verkostet.
Ja. Diese Aromatik, wie ein guter Sangiovese zu schmecken hat, wie er riecht, das ist damals bei mir entstanden. Und das habe ich heute noch genauso im Kopf. Und das ist Erinnerung, wenn du ins Glas riechst und sagst, okay, hey, das war das. Ja?
Bin wieder da,
das,
ja.
Genau.
Ja.
Das heißt, man muss sich eigentlich zu jedem Wein auch eine Erinnerung
schaffen. Das Bild, was er sagt, das ist super. Das ist genau das, dieses Bild im Kopf.
Und das kann eigentlich auch eine Sprache sein, die man dann für den Wein findet, oder? Weil ich finde es immer so schwierig, so einen Wein zu beschreiben. Aber das ist ja jetzt mal spannend. Beschreib doch mal den Wein von Philipp hier. Wie machst du denn das? Wie gehst du denn da jetzt ran?
Riesling ist für mich dieses unglaublich kühle, kalkulierte, so Uhrwerkmäßige, so Maschine. Das ist halt so wirklich hart wie Stahl, aber auch irgendwie so exotisch gleichzeitig und so unglaublich brillant, also intelligent und akademisch und kompliziert, ne? Wegen die Säurestruktur, die Mineralität, also die Tiefe, diese Leichtigkeit, aber diese gewaltige so Power dahinter. Das ist alles so eine, fast so ein Widerspruch. Riesling ist für mich so eine Faszination und es kann für mich nur so wie sowas wie Radiohead sein, ne? Das ist diese höchst, also intellektuelle so Musik, das natürlich gewöhnungsbedürftig ist, weil wenn Riesling, sorry, aber richtig gemacht ist, kann nicht everybody's darling sein. Mm-mm. Also, wenn du eine billige Literflasche Riesling kaufst mit halt so 30 Gramm Restzucker und so, ja gut.
Anderes Thema.
Ja.
Probier mal, jetzt bin ich ganz gespannt. Philipp, ein 2012er, das ist ja eine richtige Rarität. Das
ja, fast mein Geburtsjahrgang, ne?
So, nee,
ich, also es ist tatsächlich so, ich hatte jetzt so eine Inspiration gehabt am Wochenende, ich hatte seit langem mal wieder einen 12er im Glas. Es ist ein Jahrgang, der jetzt ja nicht mehr so einfach auch zu bekommen ist, also auch auf den Weinkarten eigentlich verschwunden ist. Die meisten Vertikalen, jetzt nicht nur von meinen Weinen, auch von anderen Weinen im Riesling-Bereich, gehen in der Regel mittlerweile so vielleicht noch so bis 12, bis 13 maximal zurück, manchmal nur bis 15, wie auch immer. Und gerade die guten Jahrgänge werden halt auch schneller weggetrunken, genauso wie 8er. Ach, da kriegt man auch nirgends mehr.
Leider.
Und,
boah, ich liebe 8.
Ja. Und insofern ist es irgendwie ein bisschen was Rares geworden, aber nichtsdestotrotz leben diese Weine ja noch unheimlich und haben immer noch ihre Spannung. Und dann ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn du sowas dann hast. Und ich habe das am Wochenende gerade genossen und habe dann gedacht, ach cool, dann bringe ich doch den die Woche mal mit, um einfach das Thema 12 mal wieder auch selbst im Glas zu haben und euch eben halt auch, ja, den Spaß zu gönnen, sozusagen.
Es macht richtig Spaß. Ja. Das ist großes Kino.
Oder?
Boah, also richtig geil. Meine Hommage an 212.
Okay, so hoch müssen wir es gar nicht denken.
Aber hey, wirklich.
Einfach denke ich.
Wow, großes Kino. Ich frage dir mal, also wo warst du in 212? Also was ist bei dir passiert in 212? Also jeder Wein ist so eine Time-Capsule. Ne? Also jeder Wein ist so ein Ding, wo du denkst, wow, wo war ich in dem Moment? Genauso wie eine, wo war ich als, also ich bin nicht so alt, aber als Kennedy erschossen wird oder als, keine Ahnung, der Berlin-Mauer so runtergegangen ist, was auch immer, ne? So, wo warst du?
Was hast du 2012
gemacht? Das ist ja das Coole immer bei den
Also Berlin-Mauer und dann 2012.
Bei den eigenen Weinen 2012. Herbst, zu Hause.
Ja, gut.
In der Tat ist es bei mir so, dass Jahrgang immer automatisch Erntezeit-Reflexion ist. Mhm. Ich kann dieses Bild, was du schilderst, super gut verstehen. Aber bei mir ist es automatisch, wenn ich einen Jahrgang lese auf dem Etikett, dann bin ich in der Ernte dieses Jahres.
Okay.
Bei mir. Und versucht dann zu übersetzen, was bedeutet das für den Wein, den ich da vor mir habe.
Okay, anders gefragt. Wenn du der Wein im Glas hast, was ist das Bild, das sofort im Kopf kommt? Also deine Verbindung mit der Wein. Egal, ob das in der Ernte war oder was anders oder woanders.
Die Schere im Herbst.
Wenn du Herkunftswinzer bist, dann arbeitest du ja immer mit diesem Wunsch, das möglichst original in die Flasche zu bekommen. Ja, und in dem Fall ist natürlich Kirschspiel, das ist dieser Weinberg, das ist dieses würzig-salzige, was Kirschspiel hervorbringt. Dir wird es nicht viel anders gehen, dass du, wenn du ein Etikett vor dir hast, dann auch natürlich, du liest eine Lage und dann ist das erste Kopfkino das, was bedeutet das jetzt?
Deswegen muss man auch schon da gewesen sein, das macht's halt dann
das
aus.
Das ist der Idealfall. Das ist das Beste, was dir passieren kann, dass du da warst. Es gibt aber Leute, die es tatsächlich auch, ich meine, das ist bei dir wahrscheinlich auch nicht anders, du kannst auch nicht alles gesehen haben. Du hast dadurch, dass du diese Verkostungserfahrung hast, kannst du es beschreiben, als ob du da gewesen wärst.
Verrückt.
Oder in besonderen Situationen. Wo war ich, als ich zum ersten Mal den Wein überhaupt probiert habe? Ich werde niemals vergessen, wo genau ich war, als ich meine erste alte Tondonia Blanco so probiert habe, zum Beispiel. Ja, eine 54er Tondonia im Chicago auf dieser Messe und der Maria Jose hat das so unter dem Tisch gehabt und hat mir so eingeschenkt und das war mir so im Kopf, ne? Also total kaputt gemacht. Also okay. Mein Leben war.
Also, bin ich aber froh, dass du heute noch da bist.
Ja, wirklich. Also ja, ich habe es überlebt. Also zum Glück. Aber halt, aber beim viel auch bei einfachen Weinen. Meine allererste Wein, der mir wirklich, nicht allererste Wein, aber der Wein, der mich total inspiriert hat, überhaupt Sommelier zu werden. Das habe ich auch genauso im Kopf an den Tag, wo ich war, was passiert ist. Aber das ist halt wichtig. Mhm. Und egal wo das war, im Restaurant, in deiner Wohnung oder bei Freunden oder auf Reise, du hast diesen Moment, wo du denkst, wow. Und das ist im Kopf für die Ewigkeit eigentlich. Ne? Es ist eingebrannt.
Aber das, was du da jetzt beschreibst, das kann ich mir total gut vorstellen. Und dann frage ich mich ehrlicherweise, wie machen das jetzt so Punktrichter oder so bei so großen Verkostungen? Zum Beispiel großes Gewächsverkostung. Ihr seid schon wieder abgelenkt wegen des neuen
Thema.
Weines.
Nein,
also sorry, aber wie machen die das?
Ich versuche mal, dieses Thema seriös zu behandeln.
Schwierig. Schwierig.
Natürlich ist eine Hilfestellung, Weine zu bewerten, zu beurteilen, zu bewerten.
Ja.
Ich komme da auf einen Film von Anfang der 2000er zurück, Club der Toten Dichter. Mhm. Damals ging es eben um die Bewertung von Gedichten und da gab es diese Pritchett-Skala oder wie die hieß, die letztendlich Gedichte nach Punkten bewertet. Dann gab es eben den Lehrer, der gesagt hat, alles Blödsinn, brauchen wir alles nicht. Das geht um Emotionen, es geht um Gefühle.
Ja, ist das raus.
So, ja, das ist der Film war geil. Ich habe den Film damals geliebt. Bei Wein ist es nicht anders in dem Bereich der handwerklich hochwertigen Weine. Dennoch ist es okay, dass diese Orientierung für die Leute da ist und der Versuch, es irgendwo einzufassen. Mhm. Aber ob jetzt ein Wein 96 Punkte oder 90 Punkte hat oder 84 oder 88 oder wie auch immer.
Vor allem, wenn du das Ergebnis ein halbes Jahr später als der du das vielleicht verkostet hast sogar, nochmal spiegeln musst.
Ja, so, viele machen das schon gut und die haben tatsächlich, die sind skaliert ein Stück weit an dem Thema.
Okay.
Aber was sagt mir jetzt eigentlich, dass der Wein 92 Punkte hat? Wo ist die Message? Da kommen wir an den Punkt. Wein hat eigentlich eine ganz andere Aufregung, als dass er eine Punktskalierung hat.
Ja. Darf ich ganz kontroversiell jetzt, also provokant sein?
Du darfst alles sein. Ja? Okay. Wir sind ja ganz unter uns.
Okay, ja, ganz unter uns. Nee, es ist auch mir scheißegal. Also ich bin eh sowieso provokant, aber ich meine, mein Problem mit dem Punktesystem, die schwierigere Nummer ist folgendes. Wenn du Werte zugibst, also zum irgendwas im Leben, egal was, dann das hat einen aktuellen Wert. Und das Wert heißt finanzieller Wert. Das heißt auf beide Seiten. Das heißt auf dem Verkauf. Das heißt, auf der Bewertungsseite. Und das baut für mich eine ganz gefährliche und möglich schmutzige Politik auf, was ich nicht unterschreiben kann, weil das ist nicht mehr puristisch. Wenn du Punkte hast, das ist dann fest, das ist kaufbar, das ist bezahlbar von alle Seiten. Das kostet mehr für die Endverbraucher, für 99 Punkte, das ist dann 1000% mehr als nur 96 Punkte. Und das ist halt so eine Skalierbarkeit, das messbar ist.
Aber das hat sich, glaube ich, ein Stück weit die letzten Jahre, oder es beginnt sich aufzulösen. Wir hatten die Zeiten, gerade international, da hat der deutsche Wein gar nicht viel mit zu tun gehabt, weil der deutsche Wein damals noch nicht so weit war. Mhm. Aber in den Zeiten, als Parker tatsächlich mit seiner Bepunktung den Weltspitzenwein mehr oder minder bestimmt hat, auch in der Preispolitik, war das ein Riesenproblem.
Mhm. Ja.
Die Weinwelt ist bunter geworden, auch im Spitzenweinbereich, auch im Feinweinsegment. Viel mehr Diversität in den Sichtweisen auf die Qualitäten dieser Weine. Und insofern bricht da vieles auf. Mhm. Aber in der Grundtendenz ist das ein Riesenproblem gewesen, und auch immer noch nicht ganz weg zu diskutieren.
Habe ich ja mal wieder ein richtiges Wespennest gestochen. Hier ist ja wunderbar.
Ja, letztendlich der wichtigste Ding an Wein-Criticism ist genauso wie so Dead Poets Society, was du gerade gesagt hast, ist halt, es ist nicht die Punkte, es ist nicht der Wert. Die Weinkritiker, die einfach schreiben, also hey, wie ist der Wein? Es geht nicht um Punkte,
ihn
das ist nur so Charakter,
sozusagen.
Das ist Persönlichkeit, das ist halt so, wie ist er drauf? Ne? Und das finde ich großartig, weil dann kannst du lesen, okay, ist das mein Typ oder nicht?
Trotzdem habe ich jetzt gelesen, Herr Lobenberg hat im Interview gesagt, dass er 6000 Weine im Gedächtnis hat. Wie geht denn sowas?
Der Mann ist ein Tier, der ist gut. Also ich glaub's ihm. Ich glaub's ihm, weil er ist wirklich gut. Und das ist halt einfach jemand, der liebt den Wein, genauso wie wir beide den Wein lieben.
Wie viele Weine habt ihr im Gedächtnis?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich bin da sicherlich nicht so weit.
Viel, aber...
Es ist eine Zahl. Fakt ist, Heiner Lobenberg...
Wie kommt man auf 6000?
Ja, verrückt. Ich glaube, so viele sind in diesem dicken Buch, dass man geschickt bekommt.
Ich frage nur, wie kommt man auf diese Nummer?
Hängt also vermutlich irgendwie mit dem Sortiment zusammen, keine Ahnung.
Das stimmt.
6000 drin sein.
Das stimmt voll.
Ich finde es Wahnsinn, wenn man so viele Weine auch hintereinander verkostet und wirklich analysiert und auch wo die hingehen. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Ich bin ja viel limitierter in meinem Themenbereich als jetzt der Sommelier in einem Spitzenrestaurant, der letztendlich die ganze Welt kennen muss. Mhm. Und das eben wirklich in Weiß und in Rot und mit all ihren Facetten. Und am Ende ist es ja bei mir so, ich muss richtig gut sein in dem, was ich selbst mache. Und es ist sehr hilfreich, wenn ich darüber hinaus noch mehr weiß. Aber es ist in der Tat nicht so, dass ich den neuesten Schrei aus den Savoyen kennen muss. Oder
weil du da schon was bestellt hast, erinnere ich mich.
Ah, hast du schon mal verraten?
Oh, Philipp. Nicht äußern.
So, wir haben schon wieder einen neuen Wein von dir im Glas, richtig?
Jo.
Justin.
Haben wir. Also, bin gespannt, was ihr... Hey, du hast ja wenig gesagt. Hey, du bist auch hier dran. Hallo.
Ich habe hier einen professionellen Verkoster neben mir.
Ja, bla bla.
Eine sehr schöne, transparente Reife.
Wow, jetzt wird wirklich ernst jetzt. Also, wenn es leiser wird, ist es wirklich ernst, ne?
Ist ein toller Wein, aber hat meinen Gaumen richtig zu tun mit.
Also, wir haben hier natürlich den Faktor Reife, der letztendlich... auch die Aromen ein bisschen verändert. Aber es scheint das klassische Element dennoch durch. Mhm. Also sehr, sehr, sehr feingliedrig kommen auch die Mineralien am Gaumen. Das kommt schlank fast dann hinten raus.
Mhm. Was ich sehr gerne von ihm mag, sind diese etwas so schöne dunkle, so tiefe, so etwas dunkler. Also nicht so hell, so rote Früchte. Es ist so sehr dunkler. Nur eher so blaue Früchte als rote Früchte, meine ich.
Aber und auch wenn du immer sagst, jeder soll den Wein so beschreiben, wie er das gerne hat, sagst du, es gibt ein paar Grundregeln, um einen Wein beschreiben zu können. Welche?
Also wenn man einen Wein beschreiben möchte, also was mir viel mehr hilft, also im Restaurant, ist nicht irgendwie plötzlich sich mit diesem esoterischen Vokabular irgendwie mit zu beschäftigen oder so, weil das kriegt man eh nicht hin. Mhm. Das ist die schnellste Weg, sich zu blamieren, finde ich. Also das muss auch gar nicht sein. Also das ist ein Sommelier-Geschwätz. Also das bockt ja kein Sau, ne? Wirklich, auch die Sommeliers nicht. Ganz anders. Wenn ich auf eine Date jetzt wäre, mit so einer Blind Date, also was ist mein Traum? Partner, wie sollen die ausschauen? Mhm. Was werden wir machen? Gehen wir klettern oder falsch umspringen oder gehen wir halt ganz klassisch so Abendessen und im Soppern oder was oder halt so Camping oder was machen wir jetzt, ne? Wie soll er ausschauen? Tall, dark and handsome oder halt so blond, klein, also mit Anzug oder halt rough auf dem Motorcycle oder Fahrrad, was das klärt mir viel mehr ab von deinen Erwartungen am Abend.
Ich soll jetzt
nur
zu so einem Sommelier, soll ich dann quasi sowas sagen wie, das jetzt übersetzt, was du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt, ich würde jetzt gerne einen Wein im Glas treffen, der eher dunkel ist, schwer und ich lang am Gaumen habe.
Also, okay,
schwer wäre jetzt so eine Wuchtbrome dann, ne? So müsstest du wahrscheinlich so. So. Oder ich möchte einen leichten, aber trotzdem dunkel.
Aber
oder wie hättet ihr das dann am liebsten
geschrieben? Nee, ich glaube, dass deine eigenen Worte grundsätzlich die besten sind.
Ja, genau. Okay. Immer deine eigenen Worte.
Das ist nicht der Versuch, irgendwo was...
Nein, gar nicht. Immer.
Das ist eben so, wie du Wein erlebst, musst du ihn auch beschreiben, was du willst.
Okay.
Und dann, wenn dein Gegenüber gut ist, dann wird er es schaffen...
genau.
Das aus mir rauszukitzeln, was er...
Er hört dich an und versucht, das zu finden. Vielleicht fragt er was nach.
Habe ich mich gekratzt?
Kein Blut zu sehen, Justin.
Okay.
Alles gut. Bislang alles gut. Ach doch, da ist doch Blut.
Ja. Ach Mann, ey.
Es gibt immer Verletzungen hier.
Jemanden muss bluten, das ist kein Mal. Eigene Worte, das heißt, hey, was für Alben wirst du jetzt spielen, wenn ich dich frage? Was für Kinofilm möchtest du jetzt gerne sehen, wenn ich dich frage? Ist es mir egal? Oder was für Kunstwerk oder Bild im Kopf oder Farbe oder Gefühl oder Wurst? Also sagt mir irgendwas, das sagt mir mehr als, ja, das soll ein Sauvignon Blanc sein, aber nicht süß. Warte mal. Wann zum letzten Mal hast du eine süße Sauvignon Blanc gehabt? Okay, gut, außer die Cam, aber ja gut, das hast du aber nicht gehabt. Das weiß ich ja. Also die Frage ist halt so.
Dann lass uns mal anders fragen. Was sind die Fettnäpfchen, in die ein Gast besser nicht treten sollte, wenn er mit einem Sommelier spricht?
Bin ich echt verletzt jetzt?
Du bist verletzt. Soll ich mit Rettungsdienst?
Du musst genäht werden. Was ich finde, total blöd ist am Tisch. Ne?
Ja.
Ist, wenn der Sommelier was einschenkt. Und die machen eine riesen Theater daraus.
Aha.
Okay, er riecht nicht nach Omis verschimmeltes Keller. Ja? So. Oder halt eine alte Zeitschrift da. Ja gut, also das ist die einzige, was wir hören wollen. Also das hat nichts mit so, die Farbe, und die Kirchenfenster, oh mein Gott, schau mal, wie die runterfallen. Hey Alter, riech den scheiß Ding und sag mir okay, fertig aus. Also, ja gut, du kannst die Farbe...
Das ist geil, das ist, wenn, also die Jungs, die meinen, sie müssten jetzt quasi...
Die müssen eine Show machen, das ist, jetzt bin ich dran. Oh, und das auch rein, so.
Für
den
ganzen Tisch.
Wenn die so machen und der Wein bewegt sich gar nicht, schaust du, der Wein bewegt sich gar nicht im Glas.
Also, ich würde jedem empfehlen, diese Folge auf YouTube anzuschauen.
Oh. Und dann er fragt mich am besten Fall, Brombeer? Ich sag mal, Tisch 20 braucht Wein jetzt. Das ist meine Antwort. Ja, gerne Brombeer. Kann ich jetzt gehen? Man muss einfach verstehen. Also die Sommeliers sind natürlich da zu helfen. Die sind da, wirklich Spaß zu haben. Aber wir müssen auch arbeiten.
So, was du auch nicht magst, ist so, wenn man sagt, der ist jetzt besser als der andere.
Ja, das mag ich auch überhaupt. Du auch nicht, ne?
Nee, natürlich nicht.
Ja. Das ist, okay, gut. Wenn dein Wein der andere Wein ist, natürlich. Ja.
Also erstens ist es so, dass du manche Dinge gar nicht vergleichen kannst. Wir sind ja in so einer großen Diversität, dass dieses, der ist jetzt besser wie der andere, in der Regel dumm Zeug ist, weil man ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleicht.
Mhm. Ja.
Und Geschmack ist einfach was Subjektives. Und am Ende ist es ja auch so, wenn ich Wein und Essen spiele, dann ist immer das Verkosten solo und das Verkosten mit dem Essen. Mhm. Das ist das Wesentliche.
Ja.
Und da hast du manchmal auch was im Glas. Das kann ein bisschen schräg sein. Und der Moment kommt noch.
Mhm.
Und du lernst erst, wenn du damit durch bist.
Ja.
Auch sehr schön Cuvée falsch benutzen und deshalb ablehnen. Nee, die Cuvée, also so ein Mischtag
nicht. Ach Gott, Bluthochdruck jetzt.
Ja,
also. Ja, Cuvée, also im klassischen Sinne von Französisch, Cuve ist ein Tank. Und alles, was in der Tank ist, ist eine Cuvée. Also das ist Cuvée-Kirschspiel. Also klassisch gedacht, das ist Cuvée-Kirschspiel. Das heißt nicht, gibt es da Weißburgunder und Chardonnay drin. Nein. Nein, das ist nicht unbedingt eine Panscherei, das ist nur eine Abfüllung. Also die Deutschen müssen ja wissen, dass halt eigentlich Cuvée heißt Abfüllung.
Ja.
Eigentlich.
Und so, dass jeder Wein eben auch zum Beispiel dein Kirchspiel immer ein zusammengesetzter Wein ist aus verschiedenen
Der kann Tanks. Das sein, der muss das nicht sein, der kann das sein.
Aber da ihr ja sehr kleinteilig arbeitet.
Ja, ja, bei uns ist das gegeben, aber mhm. es kann ja auch sein, dass ich eine Parzelle habe,
okay.
die heißt so, ja. wie der Weinberg heißt, und das ist ein Fass und das kommt jedes Jahr auf den Markt, das kann ja genauso sein. Okay. Ist am Ende nicht so wichtig im ersten Moment.
Nee, aber nur, weil ich will es immer mal erwähnen, weil das habe ich ja bei euch auch erst gelernt, ja, weil man eben früher immer tatsächlich dachte, im Cuvée ist dann
also bei mir
eine Mischung.
Bei mir gern zum Beispiel im Moment noch 2 Kirschspielfässer und 3 Kirschspielfässer sind schon fertig.
Okay.
Also es wird voraussichtlich, wenn alles gut geht, 5 Kirschspielfässer geben für das Kirschspiel Große Gewächs 21.
Ah, wir sind jetzt schon gespannt, wenn wir den dann auch in 10 Jahren probieren. Hammer. So, jetzt habe ich hier noch was. Und da habe ich wirklich gedacht, das kann ja wohl nicht sein, aber scheint es zu geben.
Okay.
Wenn der Sommelier einen Probeschluck nimmt, dass der Gast dann sagt, hier, du stiehlst Wein. Gibt's das wirklich?
Oh ja.
Oh ja. Hm. Und zwar in Restaurants wie dem Tantris.
Ja, so Tantris nicht so ganz häufig, okay. aber trotzdem so, ne, so eine Blick so.
Ja, gießt du so ein Glas ein oder wie
so kommt nah?
Du drauf?
Hast du geschmeckt oder wie?
Okay.
Und ja, also ja.
Ich meine, das ist natürlich, wenn du als Gast da sitzt und siehst, was die da so den ganzen Tag aufmachen, denkst du, ja. Boah, ich will auch ein Sommelier
ja.
sein. Also,
das ist schon geil.
Ey, das ist die andere. So die anderen Punkt, was auch noch wichtiger ist, weil das ist immer, muss ich sagen, ziemlich nervig, wenn du total in der Scheiß bist und du bist da an der Bar, vor allem natürlich so die krasse Verkostungen, was ich im Tantris machen dürfte, na, mit so what to drink before you die, also du hast im 12 Weine die 12 größten Dinge im Leben abgehakt. Also das ist total krank, ne? Aber halt, du bist total im Stress. Es ist zwischen 2 Service. Du bist am Ende des Tages mindestens 16 Stunden am Dienst durch. Ich habe 5 Minuten genommen, irgendein Perso-Essen also reinzuschaufeln und dann wieder so bom, 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 ne? Und du siehst da, du bist total gestresst und du machst gerade, okay, gut, du machst 71er Latage auf, 68er Unico auf und du machst eine 79er Petrus auf. Ja gut, das ist toll.
Ja.
Aber wenn der Gast steht da und sagt, oh, du hast so einen tollen Job, ne? Das ist immer...
Aber das ist ja bei allen toll.
Nicht
Jobs.
Nur.
Ja,
nicht.
Okay.
Ja, gut. Fahr bei jedem Sommelierberuf, wie jeder andere Job. Winzer ist auch nicht nur, rumeiern und ein bisschen was saufen und sagen, oh, ich habe einen tollen Job gemacht. Nee, es ist so wahnsinnig viel Geschäft dahinter.
Es ist nicht immer alles Zuckerschlecken. Nichtsdestotrotz, wenn du es schaffst, musst du erstmal so gut sein, wenn du es schaffst, Sommelier sein zu dürfen in einem großartigen Restaurant mit einer bedeutenden Weinkarte. Wir haben nicht aufgedeckt, was das ist.
Nee, das stimmt.
Jo, noch nicht.
Wir waren noch so.
Dann ist das schon so, dass du einen Zugang zu Dingen hast, die auch jemand, der Wein liebt und sich viel damit beschäftigt, trotzdem nicht hat. Mhm. Es sei denn, er ist bereit dazu, ab und zu mal so eine teure Flasche irgendwo zu ergattern. Ne? Mhm. Und denn das ist ein Wissensvorsprung. Und ein Thema, wo ich sage, boah, darum beneide ich die Frauen und Männer, die den Job machen, weil das ist schon großartig, dass sie natürlich, wie Justin sagt, 16 Stunden hart arbeiten und dass auch, ich kenne das ja selbst, Kommunikation mit Gästen, mit Kunden, das kann große Freude sein, das kann aber auch brutal anstrengend sein und das ist natürlich, da musst du auch ein Talent dafür haben, ja. Wenn jemand wie Justin, der ist ja auch bei der Musik jemand, der auf die Bühne geht, ja, das ist eine Bühne und du musst
cool, ja.
Und du musst diese Bühne bespielen können.
Ja, ja, du musst es auch lieben. Du musst es auch lieben.
Ja, ja. Und du musst bereit sein und sagen, okay, ich gehe wieder on stage. Ja? Und bei mir ist es so, im Winzerjob, ich habe tatsächlich manchmal die Wahl, ob ich nicht die Hintertür nehme und nicht durch den Verkaufsraum gehe, sondern die Hintertür in den Keller gehe und sage, das macht jetzt jemand anderes.
Ja.
Und das ist eine Freiheit, die ganz gut ist.
Mhm.
Weil du halt als Winzer oft eigentlich mit vielen anderen Dingen zu tun hast. Und mein Gedanke ist eigentlich immer der, dass ich, die Produktion ist mein Hauptthema. Natürlich muss ich das Betriebswirtschaftliche und auch das Kaufmännische und auch die Präsentation von Wein, es ist auch genauso wichtig für mein Unternehmen, ist überhaupt keine Frage. Aber ich habe ja eigentlich den Beruf des Winzers gelernt und das beschreibt zunächst mal die Produktion. Und deshalb bitte ich dann auch immer um Verständnis, dass der Winzer nicht auch noch zusätzlich der Entertainer sein muss. Wenn der Winzer Bock dazu hat und wenn der Winzer Zeit hat dazu, ja, cool.
Ja, ja.
Also, dann muss man halt auf ein Weinmenü gehen, wo du zum Beispiel mal zu Gast bist oder ein Herbstpraktikum machen bei euch.
Ja, da ist auch genug Entertainment.
Oh, oh yeah, das ist großes Kino auf jeden Fall.
Also was hatten wir eben?
Also gehabt? Den letzten ist, also wie gesagt, 2008. Also North Valley Pinot Noir von Tony Soder aus Willamette Valley.
Ich habe das ganz ehrlich, Oregon. War chancenlos, das irgendwie zu taxieren. Also das ist,
ja, das ist Schwierigkeit. Aber apropos Breitengrad von früher, wir sind jetzt doch auf dem
Breitengrad.
Wir sind doch da, wirklich. Oregon und
Boone sind... Wir mussten uns ein bisschen hocharbeiten, ja.
Ja.
Ich habe noch so einen letzten Fauxpas, den will ich noch loswerden. Und den habe ich selber auch schon leider gebracht im Restaurant. Ich schäme mich hinterher jetzt noch.
Oh.
Aber Säure thematisieren.
Ne? Ja.
Wenn das mal sagt, also ich möchte bitte was ohne Säure, das ist natürlich total scheiße, aber...
Geile Frage.
Ja, ist ja geil.
Etwas ohne Säure.
Etwas super. Ohne Säure,
aber
geht
nee,
gar
noch,
nicht.
Noch besser, wenn die das fragen, mit einem Glas Champagner in der Hand. Und später saufen die eine Cola auch. Und du denkst, okay.
Keine Säure.
Okay, warte mal. Warte mal. Es geht genauso wie beim Säurefall. Der scheiß pH-Wert von der Coca-Cola, weißt du, was das ist?
Ja, du, ich habe mich auch schon entschuldigt. Ich mach's nie wieder.
Warum auch? Nee, der pH-Wert.
Wo liegt der denn?
Genau, also 0,2 über Magensäure.
Also mit Coca-Cola kannst du deinen Abfluss reinigen, jetzt mal ehrlich.
Nee, wirklich, das ist wirklich knapp über Magensäure. Nee. Knapp. Und wenn du Coca-Cola auf eine Stück Beton aufgießt,
ja, das ist klar.
Das Ding brennt ja weg über die Zeit. Also das ist echt heftig. Und die Leute beschweren sich über Wein mit einem pH-Wert, das so also, 1,5 Punkt höher ist als eine Coca-Cola.
Ich trinke ab und zu eine Cola.
Also.
Und ich trinke tatsächlich während der kompletten Ernte kein einziges Cola. Mhm. Das geht nicht.
Das geht nicht. Du hast auch so viel Trauben.
Ich trinke dann meistens dafür Bier.
Mhm.
Und das geht
viel besser.
Hervorragend.
Viel besser.
Da ist wirklich wenig Säure. Also das heilt das alles.
Und ich habe jetzt auch, also es sind wirklich so 6 Wochen mit viel Bier. Mhm. Ich habe jetzt nach der Ernte vielleicht mal 1, 2 irgendwie, wenn es sich mal ergeben hat irgendwo. Aber es ist dann danach auch rum wieder für mich. Aber es ist in der Ernte, weil dieses Trauben probieren den ganzen Tag. Du hast ja permanent mit Fruchtsaft zu tun.
Ja.
Mit
Brutalsäure.
Und dann musst du einfach, und da ist halt, das ist so geil, abends, wenn so Richtung Feierabend gehen, dann denkst du schon nach, wann gibt's ein Bier? Wann? Und dann ist so.
Es ist wirklich so.
Ja.
Also keine glaubt mir, aber nach meiner Zeit in der Burgund, bei der Ernte auch. Ich sag mal immer, ich bin oft einmal gesehen, also Feierabend oder so, wenn ein Gast mir sieht oder irgendwo, ich habe eine Bier in der Hand, dann sag mal, hey, du trinkst auch Bier. Ja, natürlich trinke ich auch Bier, ich liebe Bier. Ah, das kann aber nicht sein. Hey, weißt du was? Kein Wein in der Burgund mindestens oder Bordeaux oder so wird produziert ohne Bier. Vor während der Ernte wird nur Bier getrunken.
Die meisten Winzer trinken ja auch, selbst bei so Verkostungen oder bei irgendwelchen Events, hinterher immer so ein Konterbier.
Das
ist so okay.
Das macht das wieder sauber. Also du hast in zu viel Stoff im Wein, das im Bier viel einfacher ist. Mhm. Das geht nur um was Erfrischendes und aber nicht um Säure oder Tannin oder Zucker. Mhm. Nö, also...
Aber jetzt gerade in der Ernte dachte ich, dass ihr immer so als Team auch dann nochmal Weine aus anderen Weingütern trinkt, um euch so einzunorden.
Es ist schon so, dass natürlich es gibt die Momente, gerade wenn man weiß, der Tag wird länger, beziehungsweise der Abend wird länger, man hat noch zu kältern, man hat noch zu Trauben zu pressen und man braucht auch seine Mannschaft noch. Und dann ist natürlich schon so, dass man dann auch mal die eine oder andere Flasche Wein aufmacht, um mal was zu kosten. Das können eigene Weine sein, meist gereift in irgendeiner Form, um einfach so ein bisschen nachzuvollziehen, was war denn oder was ist unser Thema heute. Das mache ich ganz gerne auch mit unseren Azubis und so, dass ich sage, okay, wir lesen heute Grauburgunder, um was Banales zu nehmen. Und dann verkosten wir halt auch mal Grauburgunder. Und dann aber vielleicht, um den Jungs und Mädels zu erklären, was das heißt, dann gibt's Basis bis hin zu einem Pinot Gris von der Domaine Weinbach aus dem Elsass, wo du sagst, da ist er in höchsten Ansprüchen benefiziert. Oder aus dem Badischen, da gibt es auch hochwertige Grauburgunder, die ganz ernst gemeint sind, um die Bandbreite der Rebsorte zu erklären. Manchmal geht es aber einfach auch nur um den Genuss. Bier auf jeden Fall, aber so während der Ernte ist es dann schon schön. Also oft ist es bei mir so, dann sind alle Leute schon eigentlich weg. Ich bin aber noch allein tätig, muss noch oft warten, bis die letzte Presse fertig ist oder schon muss noch mal einer einschalten. Also habe ich so eine Wartezeit. Und da ist es dann schon so, dass so ein Glas Wein in aller Ruhe und war was richtig Gutes. Das ist so ein bisschen, das ist so Nervenbalsam auch irgendwie so. Ja. Und das ist oft rot, muss ich gestehen, während der Ernte, weil es halt irgendwie auch da vielleicht ein bisschen ein Säurethema ist. Oder es sind gereifte Weißweine. Und da bin ich dann auch schon so unterwegs, dass das gute Sachen sind. Und ich habe dann auch keinen Skrupel, selbst wenn tatsächlich bei mir passiert wäre, dass meine Frau dann irgendwann an die Mosel abwitscht, dann sehe ich die ja 4 Wochen nicht und dann bin ich allein. Und dann habe ich auch keine Sorge damit, wenn ich mir so allein so eine richtig gute Flasche aufmache. Ich muss die ja nicht an einem Tag trinken, aber es ist einfach was, wo ich sage, das tut mir jetzt gut. Ja? Und es gibt mir auch wieder Energie, weiterzumachen. Und Herbst ist einfach Ausnahmezeit. Da bist du in einem Art Tunnel. Du lebst ja auch kein normales Leben. Du kriegst das, was in der Öffentlichkeit passiert, kriegst du über die Nachrichten mit, aber du kommst ja nicht raus. Und du hast eigentlich so einen Mikrokosmos um dich rum, deine Mitarbeiter, die du den ganzen Tag siehst, dein Team, deine Weinberge, dein Keller und viel mehr passiert ja nicht.
Kann man schon ausgelastet sein mit?
Ist eine sehr eigene Zeit und das ist diese Resozialisierung nach der Ernte, wieder ins echte Leben zurückzukehren, manchmal gar nicht so einfach. Also es ist
voll. Also ich habe auch einen Punkt zum Säure.
Ja.
Also nicht von der Ernteseite, klar, aber von der kulinarischen Seite. Wie scheiß das Sorbet-Gang-Konzept ist. Ich finde das so scheiße. Also, sorry, das ist eine falsche Konzeption. Du hast die ganze Menü so hochgearbeitet von kalte, lauwarme Fisch, kräftiger Fisch, Geflügel. Und dann kurz vor dem Hauptgang, du bist so... Und dann kommt irgendwas Säuerliches, Alkoholisches und dann... Du stürzt das voll ab. Du hast den Rotwein schon mal dekantiert, aufgemacht, probiert und dann Wodka und Zitroneneis oder so. Und denkst du, Katastrophe, das macht jetzt alles kaputt. Statt einen Sorbet-Gang würde ich mich so tierisch freuen, über einen kleinen Shot so ein erfrischendes Bier haben vor dem Hauptgang.
Okay.
Das wäre für mich die neue kulinarische...
Das ist so ein berühmtes Zwischenbier. Das ist manchmal, das kommt darauf an, wo du bist. Wir machen das dann manchmal, dass wir schon so mal schnell ein Zwischenbier bestellen.
Ja.
Das kommt nicht immer gut an, aber manche verstehen es auch. Und das ist, also ich kann das super gut nachvollziehen.
Ja, weil es hat keine Säure, es macht den Rotwein nicht kaputt, es spielt einfach mit. Das ist keine Achterbahn wieder, das ist halt so immer wieder hoch, das ist geil.
Jetzt habe ich gelesen, eine Sache muss ich noch loswerden jetzt zum Thema Fauxpas. Du hast geschrieben, es gibt wirklich Leute, die kommen mit dem Thermometer ins Restaurant.
Nicht Leute.
Also Kritiker. Kritiker, die mit dem Thermometer kommen, oder?
Ein Kritiker.
Ein, das ist nur einer.
Die Geschichte ist schon heftig auch. Ja. Also vor über 15 Jahren. Und dann die kommt zum Tisch. Ja, schönen guten Tag. Hier ist der erste Wein. Das ist der nicht mal zugeschaut. Nur erstmal so Thermometer hier. So reingesteckt. Okay. Aufgeschrieben.
Ach, cool. Und ich war
so, ja, das ist ein Wein von Philipp
hat die gar nicht interessiert.
Um die 13,5 Grad zu wirken. So wirklich war das.
Okay.
Und ich war total neben der Spur.
Okay.
Ja, weil, was soll das denn?
Ja.
Also, okay, ich weiß, dass die Deutschen ziemlich genaue Leute sind, aber das war mir so. Ja gut, aber sorry, musst du einfach... gut reagieren. Das passiert, das bringt dich total neben die Spur. Du hast ja Schiss.
Die Temperatur, habe ich ja alles richtig gemacht.
Dann musst du halt dich zusammenreißen. Also wir wirklich jetzt auf den Punkt. Egal, ob er ein Unrecht oder Recht hat oder Idiot oder geiler Typ ist oder mir egal. Der Punkt ist, du bist in dem Moment auf die Bühne. Jeder schaut dich zu und entweder lieferst du ab oder nicht.
Wir haben jetzt, glaube ich, obwohl du schon diesen wunderbaren neuen Wein eigentlich... Haben wir was zu dem Roten jetzt
pass
schon
auf, gesagt? Ich stelle eine Theorie auf, die kannst du parallel trinken. Das ist,
wunderbar.
Das ist tatsächlich so, dass das geht.
Ey, weiß du, ein Rot parallel? Bist du bescheuert? Das ist auch ein gutes Thema eigentlich.
Philipp, ein Sommelier ist ja für dich, hast du auch mal so schön gesagt, ein Botschafter des Weines. Deines Weines auch oft. Das ist ja der... seid ihr natürlich als Winzer auch alle froh, dass es die Sommeliers gibt. Aber jetzt mal unter uns, gibt es auch manchmal was, was total nervt an den Sommeliers? Gibt es mal Dinge, die irgendwie machen? Ich höre so gerne zu.
Ja. Ich höre so gerne zu.
Das ist ja am Ende schon so, das sind ja Stars geworden.
Ja. Ja?
Also der Sommelier früher, das war ein Oberkellner für Wein.
Mhm.
Ja. Er hat seinen Job gemacht.
Herr Ober, ich will mein Aubrion bekommen, bitte.
Wenn sie gut sind und sie sind Stars,
bin
ich fein.
Ja.
Dann ist es verdient. Das Problem ist, dass mittlerweile viele Sommeliers oder solche, die sich so nennen, Allüren haben, die nicht ganz zu der Leistung passen. Und die können aus Winzersicht manchmal ein bisschen anstrengend sein.
Mhm.
Ich verstehe das, weil natürlich in dieser Branche, man hat mit extrem viel hochwertigem Wein zu tun. Man ist in einer Umgebung unterwegs, wo es auch gesellschaftlich kracht und wie auch immer.
Mhm.
Und wenn man zu schnell das Gefühl hat, man ist Teil des Ganzen und steht über allem, dann wird vielleicht die Luft dann noch irgendwie auch dünn, keine Ahnung. Aber es ist nicht einfach, als Winzer manchmal zu erleben, wie jemand in kurzer Zeit da völlig abhebt. Und jeder ist wichtig, aber manche sind wichtiger. Und das ist so manchmal das, was dann so ein bisschen anstrengend ist. Aber es gibt auch andere Berufe, in denen so ist. Es ist tatsächlich so, der Sommelier ist in den letzten 15 Jahren zu einem Beruf geworden, wo du schnell das Gefühl haben kannst, dass du eine große Bedeutung hast. Und es ist auch so, dass tatsächlich ganz zu Recht wirklich auch Stars entstanden sind, die einfach durch ihren Job, den sie gemacht haben, das ist okay, ja?
Jetzt sage ich euch mal, was mich nervt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass das, was mich nervt, vielleicht daran liegt, dass ich nicht genug Weinbildung habe. Ich trinke oft so eine Weinbegleitung, weil ich das eigentlich toll finde, dass der Sommelier sich dabei was gedacht hat. Aber ich nenne
jetzt... Wenn die was dabei gedacht haben.
Ha! So, und da sind wir jetzt bei dem Punkt. Da möchte ich mich jetzt mal dem Satz von Frank Buchholz bedienen, der gesagt hat, ich musste da schon sehr oft Dinge im Glas kennenlernen, die ich gar nicht kennenlernen wollte. Und tatsächlich ist mir das auch schon so gegangen. Dann sagte der zu mir, ja, aber das schmeckt dann mit dem Essen. Und dann denke ich so, Moment jetzt, muss ich mir zwischen den Gängen dann nochmal einen anderen Wein bestellen, der schmeckt? Weil der, den ich vom Sommelier kriege, nur zu dem Essen schmeckt?
Ja, aber das ist genau das Thema, was wir früher angetastet haben. Bestell mal eine durchgehende trinkbare Flasche, was du halt sehr gerne trinkst, weil das ist, was du trinkst. Und trinken ist anders als Begleitung.
Das ist der Wein, den wir uns raussuchen, um parallel
So ist das, genau.
Und auf das andere warte ich dann, bis der Teller da ist und dann matcht es.
Ja, weil ich habe immer gesagt, also nicht arrogant zu klingen, das ist ganz ernst gemeint und nicht böse. Ich verstehe, aber verstehe mich auch nicht falsch, es tut mir leid, aber der Wein gehört der Gang, nicht dir.
Okay.
So, wenn du sagst, es ist nicht meins, alles klar. Aber es gehört nicht dir.
Das ist geil. Das ist ein geiler
Ausdruck. Oder? Der Wein gehört der Gang, aber nicht dir.
Das ist
geil.
Und das ist eigentlich...
Aber jetzt habe ich es verstanden, weil es hat mir nie geschmeckt.
Wenn du was trinken willst, einfach so, das auf Genussbasis, unabhängig von das Essen, kannst du gerne machen. Und ich habe es immer angeboten. Ich kann gerne dir was anderes anbieten. Aber viele, wenn die halt so vielleicht geizig sind oder das nicht ganz verstanden haben, so... Nö.
Ja, aber das versteht man auch nicht. Das hat jetzt nichts mit Geiz zu tun.
Weinbegleitung ist ein gefährliches Thema.
Ja.
Weinbegleitung macht tatsächlich nur dort Sinn, wo jemand das wirklich gut macht.
Ja.
Weil ansonsten ist Weinbegleitung auch eine betriebswirtschaftliche Größe in der Kalkulation vom Menü. Und,
Oft einmal leider so.
Man muss sich das immer vorher überlegen, spiele ich das Spiel oder spiele ich es nicht?
Ja.
Und du kannst... glücklich sein damit. Ja, du kannst glücklich sein. Ich habe im letzten Frühjahr bei der Marie-Helen Krebs in Elmau eine Weinbegleitung gehabt, die war hammermäßig. Es war ein Erlebnis. Und ich war dankbar, dass ich es gemacht habe. Wir haben natürlich trotzdem einen Burgunder nebenbei getrunken, aber der war auch gut. Und das war super. Da hat es Sinn gemacht, weil da einfach unheimlich viel Gedanken auch mit reingeflossen sind, warum dieser Wein. Und deshalb die Aussage finde ich super, die gehört dem Gang. Und das passt auch.
Ja, weil wenn ich eine Weinbegleitung schreibe, ich kann jeder von den 120 Gästen im Tandes am Abend nicht alles mitrechnen, was die da Spaß machen zwischendurch. Ich kann nur den Gang erkennen und das war's dann. Und jemanden muss seine eigenen Wünsche und so ein bisschen auf die Seite schieben.
Das ist natürlich, so. Aber ich hätte mich jetzt nie getraut, sozusagen, jetzt dann noch eine Flasche Wein parallel zu bestellen. Weil da hätte ich jetzt gedacht, dass ich jetzt dem Sommelier sozusagen eine ans Schienbein trete. Das hat gar nichts mit Geiz zu tun. Ne? Man denkt dann, man bestellt diese Weinbegleitung also, und das.
Man muss das trotzdem tatsächlich besprechen, weil manchen Restaurants ist natürlich das Konzept auch, dass die Weinbegleitung auch gerne nachgegossen wird. Mhm. In manchen ist es so, dass es dieses 01 oder irgendwie so gibt. Mhm. Ja. Und deshalb macht es durchaus Sinn, einfach darüber zu reden. Ja. Also zu sagen, wir fänden es schön, wenn wir parallel eine Flasche machen würden, spricht was dagegen, würden trotzdem gerne die Weinbegleitung machen. Und dann kann der Sommelier dir sagen, ich sehe es so und so. Mhm. Und dann kannst du dir die Gedanken nur machen, geht es jetzt oder geht es nicht? Mhm. Und dann kannst du dich entweder entscheiden, okay, dann lasse ich die Weinbegleitung sein, weil da sind auf der Karte 3 Flaschen, die mich mehr interessieren als die Weinbegleitung. Ja. Oder es ist so, okay, it's a match und dann spielst du es halt.
Genau, und du musst auch ein bisschen aufpassen, weil manche Sommeliers hätten sich wirklich als absolut einmalige Schneeflocken und wenn du eine Flasche bestellst, das hat die ganze Welt kaputt gemacht, ne? Und die sind total beleidigt. Okay. Aber wenn du das kommunizierst als hey, wir haben aber richtiger Trinkfluss, also wir wollen jetzt heute trinken.
Wir sind rein Hessen. Meistens, wenn man das sagt, kapieren Sie schon.
Jawohl. Aber wir wollen auch deine Ideen sehr gerne sehen, also beides. Und dann sind sie so, okay. Ja, dann glaube ich, das ist der richtige Weg, aber das muss kommuniziert werden.
Gut, aber habe ich schon mal was dazugelernt, siehst du so. Aber jetzt.
Justin hat schon leer, so. Weil er ist nämlich auch ein Wein.
Ja, habe ich schon leer.
Justin hat nochmal jetzt Wein 5 verdeckt eingegossen.
Jo.
Wo ist der jetzt her?
Intensität, dunkle Früchte, aber wieder die kühlen Elemente und der Gaumen unheimlich frisch.
Jo.
Jung.
Ja, also wieder zum Thema Aktien. Also,
Und die 18er sind halt jetzt schon sehr schön. Das ist 18, das ist ein Jahrgang, den kannst du tatsächlich sowohl bei Pinot, bei Chardonnay als auch bei Riesling, die kannst du als junge Weine genießen, weil die einfach so, die haben so eine offenherzige Art. Und ich sag mal, bei den Herkünften, die wir heute Abend hatten, fange ich jetzt nicht an zu raten, wo er herkommt. Insofern, das musste Justin dann schon selbst sagen, weil das Spiel ist mehr zu Yoga.
Es ist kein Unbekannter. Das ist der Daniel Wagner Stempel.
Mm. Herkretz.
Na, das ist der Sieversheimer. Sieversheimer, ne?
Sieversheimer,
so Aktien. Mhm.
Guck mal da.
Ist gut, ha?
Daniel, wenn du uns siehst.
Geil, oder?
Nicht, Daniel. Das geiler Wein.
Ja, ist schon leer, weil das so geil ist.
Aber ich wäre auch nicht draufgekommen, insofern, was Gulaschings gesagt habe. Auch wenn ich im Daniel seine Weine sehr gut kenne. In der Regel trinke ich natürlich die Rieslinge, aber das ist bei ihm tatsächlich ein Thema. Da hat er in den letzten paar Jahren sehr viel Herzblut reingelegt.
Oh Mann, ey.
Und 19 gab es auch das erste große Gewächs von Pinot bei ihm. Der Vorgänger, deshalb ist es auch... Das war der Wein, der eigentlich schon... Der hat auch eine GG-Anerkennung. Und der Daniel hat trotzdem gesagt, naja, wartet noch ein Jahr.
Okay.
Aber sehr,
sehr schön.
Ich finde Daniel allgemein, also als Winzer, ich mag alles, was er produziert. Ich finde, Daniel ist für mich...
Unterschreibe ich.
Für mich auch. Finde Daniel super.
Ganz großartig.
War auch schon hier.
Großartiger Mensch, großartiger Winzer. Also,
geile Weine, geiler Typ. So, jetzt Weißwein.
Also, reden von geile Weine.
Geiler Typ und Namen Wittmann im Glas.
Naja, warte mal. Ja, also, easy, langsam.
Also, 2008.
Wow.
Ja, hallo. Wow. Also ich hoffe, alle dort so mega neidisch sind, weil das sind das, wo Achter, hallo. Kriegst du ja nirgends.
Mehr. Nein.
Sorry.
Ja, sind wir jetzt aber sehr glücklich, dass du das.
Es ist auch viel geil, dass der Philipp schon mal gesagt hat, ja, so wie, so Akt, ja, kriegt man ja niemand, so nirgendwo.
Schön, dass das schon mal
und dann, so Akt ist und zack, bumm, so
der
geil.
Ich musste vorbauen, bevor da jemand fragt, gibt's davon noch was? Das ging mir jetzt auch so auf einer Präsentation, hatte ich 16er GGs dabei, Auled und Moorstein, und dann haben einige Leute einfach, ja, gibt's die noch zu kaufen? Ich wollte es einfach mal zeigen, also bitte um Verständnis.
Oh, ja. Ja klar, das kommt aus Schatzkammer, du hast...
Was denn probiert?
Ja.
Das ist toll.
Ja.
Das ist toll.
Ja, das ist mega, das Ding.
Das ist so frisch.
Das war mein zweites Brunnenhäuschen. 2007 war der erste Jahrgang.
Wow. Hast du gleich richtig
gemacht? Ich glaube, 1200 Flaschen, mehr ist das nicht. Das war eine ganz kleine Produktion. Kleiner Weinberg, alte Reben. Und das war natürlich ein Randtasten. Wir haben 2-3 Jahre vorher schon das ausgebaut, haben es aber uns noch nicht getraut.
Boah.
Da kommt, boah. Brunnenhäuschen hat diese rot gefärbte Erde vom Eisenoxid im Boden und dieses fast cremig-jodige, was da am Gaumen kommt, also diese Terra Rossa-Prägung vom Boden, spiegelt sich da halt voll durch. Und das ist wunderschön, wenn ihr das dann halt so nach einer Zeit, wenn die Weine reif sind, die werden transparenter, was den Boden betrifft. Und das ist das Schöne. Die Frucht ist weg. Und du hast diesen klaren Blick auf die sekundären Aromen und das ist das, was Spaß macht.
Aber es ist genauso wie beim Leuten. Also die Leute sind wie Flaschen. Ja gut, manche Leute sind mehr wie Flaschen als andere. Aber ich meine, ich habe zwei Lieblings jetzt, deutsche Riesling. Die andere Zwoakte, das mir wirklich nah am Herzen liegt, ist der Edik.
Große Wein.
Mm.
Absolut.
Also jetzt, die Brunnenhäuschen ist auch dabei. Also Brunnenhäuschen und Edik, ja, die sind meine zwei Lieblingslagen
dann? Oder deine Keine, zwei als, Lieblingslagen?
Als Achter halt schön.
Als Achter.
Als Achter, ja. Als Achter. Das ist, wenn der Kalk in kühlen Jahren mit reifen Trauben kommt, dann reift es einfach wunderschön.
Also ein wunderschöner Wein.
Hammer.
Ich bin dir so dankbar, dass du ihn mitgebracht hast.
Absolut Hammerwein. Nee,
also total klasse.
Tausend Dank, das ist... nicht mehr selten, das ist ein Einhorn jetzt also geworden.
Ich jetzt aufpassen, dass wir nicht gleich so auf den Boden fallen.
Ich hab gestern Abend extra nichts getrunken.
Ja. So, jetzt sagst du, es fehlt an Nachwuchs und du willst dich eigentlich langfristig kümmern, dass mehr so coole, ausgeflippte, wunderbare Herren und Damen in deinen Berufszweig strömen, so wie du das gemacht hast.
Mhm.
Und du willst so eine Art Uni-Campus gründen?
Also bei mir steht zwei ganz wichtige Themen. Also einer ist, müssen unsere Branche irgendwie so nachhaltiger machen.
Mhm.
Aber viel schlimmer ist, dass wir unglaublich viel Arbeitskraft verlieren.
Ja.
Also es ist schon mal, der Mangel ist schon mal richtig heftig. Die Gäste, ja, die sind auch nicht dafür verantwortlich. Ne? Die können auch nicht genau erklären, warum sitze ich jetzt im Restaurant, der genauso viel kostet wie vor 3 Jahren, aber der Service ist halb so gut.
Mhm.
Weil wir haben ein Drittel so viel Leute da, überhaupt Service zu machen.
Ja.
Das ist schwierig für auf beide Seiten. Mhm. Die Gastronomen kann nichts dafür,
ja.
Der Gast kann nichts dafür,
ja.
Aber irgendwie muss das weitergehen.
Mhm.
Ich habe keine Lösung momentan, also leider, also für die Sterne-Gastronomie, weil das ist arbeitsintensiv und das braucht einfach ein Mensch da.
Mhm.
Die Einzige, was ich anbieten kann, ist, ich möchte unbedingt mit meinen Geschäftspartnerinnen im NRW eine Akademie aufbauen, das ist so in der Art von so einer amerikanischen Uni, also ganz hohem Niveau, wo ich meine ganzen Kollegen, Freunde anrufe, nicht nur so eine IHK-Geschichte, sondern deutlich mehr, wo du Unterricht bekommst und ich meine so eine kurze, aber intensive, so, so monatelang, kein riesen IHK-Ausbildung, so wie eine Meisterkurse.
Mhm. Aber vielleicht dann auch Winzer so dabei, so Professor Wittmann,
ja, klar.
Der dann...
Klar.
Hey.
Professor Dr. Wittmann ist
Professor
natürlich
Dr.
schon mal...
Wittmann?
Du bist schon dabei, ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe, aber du bist schon...
Gebucht.
Ja, du bist schon gebucht, also auf jeden Fall.
Ja,
ja, also ich finde, wir müssen das sexy machen.
Darauf trinke ich jetzt mal, Leute, hier,
ja,
mit unserem sechsten verdeckten Wein.
Genau.
Philipp, hast du ihn schon mal probiert?
Ja, ich glaube, er ist immer noch rot. Obwohl er fast schwarz
ich
ist.
Ich finde, diese Analyse bis jetzt,
die ist sehr
beste,
gut
oder?
Rot. Ja, der Philipp ist der Wahnsinn.
Sauerkirsch, aber mit Süße drin, reif. Vielleicht ist es eher Johannisbeere, ehrlich gesagt, als Sauerkirsch. Das ist,
Amateur, hey.
unheimlich saftig. Also ehrlich gesagt, das ist die pure Johannisbeere. Das ist,
es spricht auf jeden Fall von der Winzerstil. Also.
Geil. Das ist taufrisch.
Geiler Wein.
Ja, sehr. Und ja, wie war das? Die Kirchenfenster, ne? Schau mal.
Also,
ja.
Geil. Oh, geil. Oh, Mann, ist so gut. Oh.
Als ich in Geisenheim Student war, hatten wir eine Pinot-Probe. Und da kamen tatsächlich die Weine aus dem Burgund, das ist ja schon auch lange her, das war Ende der 90er, kamen mit dieser Intensität und Überzeugung daher. Da war der moderne Stil im Burgund gerade in diese Richtung so gegangen, dass diese Frucht so wahnsinnig rausgearbeitet wurde. Das hat uns damals total geflasht, weil wir jetzt gar nicht für möglich gehalten haben, dass das überhaupt mit Pinot geht.
Mhm. Ist er aus dem Burgund?
Philipp. Ja, na, voll. Ist aus dem
Burgund. Ah, guck dankbar.
Sehr gut.
Philipp, du bist echt der Wahnsinn.
Sehr gut, wirklich sehr gut. Und ich glaube, du kannst das eh noch nahe nageln, weil wenn das so dunkel ist.
Ja, wir sind eher so im Schäfer-Schamberter-Bereich unterwegs.
Oder? Wenn der...
Okay, es gibt zwei Möglichkeiten.
Es gibt wirklich doch zwei Möglichkeiten. Okay. Entweder eine animalischere oder eine bisschen sexiere. Und das ist eine sexiere.
Das ist das feinere Variante.
Ja. Okay, ja. So, und was haben wir denn jetzt?
Also, wir haben auch wieder 2018, aber von George Nola, Von Romane.
Wow.
So. Ja, also schon.
Geiles Zeug, würde ich mal so sagen. Schon,
also Von Romane
gehört schon zum Sexy.
Das ist deshalb kommt neben der Dichte halt auch die Finesse dann noch dazu.
Ja, genau.
Also Von Romane ist halt so die Nummer, das kriegst du halt auch nicht jeden Tag. Generell, das ist krass, ne? Weil das ist ja letztendlich nicht nur, das ist ja keine Lage, sondern das ist ein Ort.
Mhm.
Und das heißt, das sind schon ein paar Weinberge. Aber das ist brutal gefragt an sich und die Domänen, die da erzeugen, da sind in der Regel die Ortsweine auf dem Niveau wie woanders die Premier Grüß. Diese Kombination Textur und dann hin raus die Finesse kommen, das ist schon...
Leider geil.
Ja.
Leider geil.
So Leute, Schnellfragerunde. Justin, mit welchem Wein verführt man am besten eine Frau?
2008 Brünnenhäuschen.
Mistding, kannst du nicht mehr kaufen. Das heißt, es ist, läuft nichts mehr.
Im schlimmsten Fall 2018 Brünnenhäuschen.
Philipp, kann ein guter Winzer auch ein guter Sommelier sein?
Wenn er es gelernt hat.
Justin, wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
2008 der Westhof und Brünnhäuschen kaufen zu können.
Okay, Philipp, Weinbeschreibung von Justin. Grüne Paprikaschoten, gemähtes Gras, Zitronengras, Grapefruit und Katzenurin. Welchen Wein meint er?
Das ist ein Sauvignon Blanc.
Ja, geilo.
Sauvignon Blanc aus Neuseeland.
Ja. Ey, geilo, ey. Okay, du hast gerade geantwortet, kann er Vincent de Sommelier werden. Ja, Punkt.
Unglaublich.
Boom, wow, Philipp, was? Bin ich stolz auf dich.
Ja, das war einfach, komm. Also.
Ja,
gut. Hätte auch Scheurebe sein können. Das war insofern
der Katzenurin hat es rausgerissen,
nee, der grüne Paprika war klar, dann eben auf die Sauvignon Blanc. Also.
Was sind die drei Sachen, ohne die ein Sommelier nie sein kann?
Champagner, Riesling und roter Burgunder. Oder?
Komm, auch so. Ja.
Philipp, würdest du zustimmen, dass Lagen, Weinberge oft auch besondere Orte sind?
Absolut.
Und wenn ja, welche besonderen Orte haben sich bei dir eingebrannt? Ich sag jetzt mal ohne die eigenen, ne?
Für mich, ich habe zwei ganz unterschiedliche Themen da im Kopf sofort. Zum einen Chevalier Montrachet, oberhalb von Puligny, alte Kalksteinmauern. Du siehst, dass da schon Generationen auch an den Hängen gearbeitet haben, wie die Steine aufeinander sitzen, kleine Häuschen, wie auch immer, uralte Reben, eng gepflanzt, großartiger Boden. Da kriegst du Gänsehaut, wenn du das ja eigentlich nicht durch die Finger laufen, einfach so. Wenn du da, also es ist, wenn du da stehst, dann verstehst du, warum das großartiger Wein ist. Dann jetzt was ganz Konträres. Ein knallroter Terra Rossa Boden im Clare Valley, Riesling in Weitraum, also mit relativ weitem Abstand gepflanzt, Watervale und Polish Hill von Jeffrey Crossett. Und du denkst, das ist fast wie in der Wüste hier. Hier ist kein Wasser, hier ist es trocken. Es staubt es ist knallheiß und die machen hier Riesling. Und dann probierst du das und dann ist es auch so. Also ich kannte den Wein und stehe dann in dieser Lage. Und ich vergesse das nicht. Ich vergesse das einfach nicht, weil das so, das ist ein magischer Ort, der natürlich aufgrund meines Kopfkinos mit diesem Wein und diesem Ort zusammenhängt.
Mhm.
So, und das sind Emotionen,
das ist die Magic. Halt, ja. Justin, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Oscar Wilde.
Oh, interessant.
Das wird der lustigste Abend überhaupt. Ja.
Wir sind jetzt an so einem Punkt, wo also zumindest mein Glas wieder leer ist, weil ich habe ordentlich Gas gegeben. Und wir jetzt eigentlich was einschenken würden von einem Winzer, der beim nächsten Mal zu Gast ist.
Jawohl,
weil cool. Diesmal Sommelier, nächstes Mal haben wir einen Winzer
zum
Glück, Gast.
Letzter Sommelier. Erster und letzter
Sommelier.
Ich habe da auch was vorbereitet.
Wow. Und zwar haben wir einen Wein von Van Volksum.
Jawohl.
Ja. Geil. Ja,
Altenberg 2016.
Omega.
Eine große, große Lage, um es mal bisschen mehr mit Ausdruck zu sagen. Wenn man vor dem alten Berg steht,
ja,
das ist eine massive Wand, die vor ihm erscheint.
Ja.
Oben rechts noch die alte Zugverbindung, die dann so in den Berg reingeht, wo du sagst, okay, so ein bisschen die Erinnerung an Märklin-Modelleisenbahnlandschaft. Mhm. Aber dieser Hang, dieser Berg, brutal steil, karg, martialisch irgendwie. Also ein Hang, vor dem du Respekt kriegst, wenn du davor stehst. Mhm. Also das ist, ich hab das damals mit Roman Nemotnitschanski, das ist der Eigentümer von Van Volksen. Der Roman macht das jetzt seit gut 20 Jahren. 2000 war der erste Jahrgang. Mhm. Damals fast Aufschrei in der Weinszene, als er den ersten Jahrgang gemacht hat, weil er die Saar völlig neu definiert hat mit einem eher trockenen, gehaltvollen Weinstil, der trotzdem mit sehr vielen Mineralien und Textur vom Weinberg eben auskommt. Vorher stand die Saar eher für diese klassisch feinen, filigranen Weine vom Schatzhof, Egon Müller oder die Zilligans sind große Namen im Saartal. Mhm. Und mittlerweile sind die Weine an der Saar insgesamt in diesem Stil auch trockener geworden, weil auch die Jahrgänge es ermöglichen. Es ist großes Terroir. Das ist ein Weingut, das eine Erfolgsgeschichte von 20 Jahren jetzt hinter sich hat. Das Weingut Van Volksen gibt es allerdings an sich schon deutlich länger, zwischenzeitlich mal mit anderem Namen. Mhm. Und der Roman hat es wachgeküsst. Und der Roman ist einer der wichtigsten Protagonisten der deutschen Weinszene in den letzten 20 Jahren sicherlich gewesen und hat für das Saartal, glaube ich, eine großartige Renaissance mitentwickelt. Insofern freue ich mich auf das Gespräch mit Roman. Das wird bestimmt spannend.
Freue mich auch schon.
Langweilig wird das auf keinen Fall.
Was hältst du von dem Wein? Magst du den Wein?
Roman selbst ist eine fucking Monument. Also, muss man sagen.
Ne? Also,
und sein Präsenz ist genauso groß wie sein Wissen und seine Leidenschaft für die Gegend.
Yeah.
Der ist so der Botschafter so schlechthin, also für die ganze Region. Und der hat unglaublich viel getan und er arbeitet wie Sau. Und er Chapeau für seine Leistung. Das ist halt, die sind die Gesichter, die das ganze Ding attraktiv, sexy, bringen, interessant machen und auch, ja, die Grenze pushen. Das ist genau, was wir brauchen.
Ich bin aber ganz froh, dass du auch für junge Leute das Thema Wein so ein bisschen sexy machst. Also ich kann das Buch nur jedem Meisterklasse. Ich kann das Buch auch nur jedem ans Herz legen. Es ist so geil, er hat so Playlists gemacht. Gibt es eine Riesling-Playlist und so. Also da kriegt man nochmal einen ganz anderen Zugang zu Wein. Das finde ich richtig mega.
Super.
Ich freue mich sehr, dass du da warst. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Danke euch.
Philipp. Danke dir, Philipp. Boah, 2008, 2012.
Großes Kino.
Vielen Dank. War mega schön mit euch. Chin, chin. Bis zum nächsten Mal.